Ihr hört Heir to the Empire, ein Star Wars Podcast.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heir to the Empire Podcast. Ich bin der Dennis und heute wollen wir über Skeleton Crew sprechen. Ihr habt es vielleicht schon am Cover erkannt, die Serie ist jetzt zu Ende und wir wollten euch auch mal so ein bisschen unsere Meinung kundtun. Wir, das sind heute zwei weitere meiner Podcast-Kommentatoren und zwar auf der einen Seite der Nico. Grüße dich.
Hallöchen.
Und der Daniel.
Hallo zusammen. Ich dachte, Dennis, du sagst jetzt irgendwas Cooles wie die zwei Mitglieder meiner Space-Piraten-Crew und ich habe schon so ein Arr vorbereitet. Aber
ja, siehst du, da kannst du mal gucken, es ist, wie spät ist es und wie müde sind wir? Und vor allem, jetzt für alle, die jetzt reinschalten und denken, jetzt wird hier total detailliert über jede einzelne Folge gesprochen. Das machen wir heute gar nicht. Wir wollen mal über die Serie an sich sprechen. Einfach, was so unsere Gedanken dazu sind und was wir uns im Nachgang so gedacht haben. Und ich glaube, jeder von uns war so ein bisschen irritiert von der, gerade eben, als wir das erste Mal im Vorgespräch schon gewesen sind und gesagt haben, ja, irgendwie. Also es ist irgendwie nicht ganz so viel hängen geblieben am Ende des Tages.
Oder wie siehst
du? Du, ja gut, du hast ja auch die letzten zwei Folgen erst vor 20 Minuten fertig gesehen.
Das stimmt nicht. Ich habe die gestern nicht geguckt.
Ganz. Okay. Ja,
aber Zeitpunkt der Aufnahme, Nico, ist es wie lange her? 24 Stunden?
Nicht mal.
Also du bist immer noch viel näher dran.
Aber ich war gestern Abend noch irgendwie unterwegs und habe mir gedacht, scheiße, ich muss die noch gucken. Und heute war ein bisschen stressig und dann habe ich das um 22 Uhr noch gemacht.
Ja, dann gibt es eigentlich keine Ausreden. Du musst es ja alles perfekt noch im Kopf haben.
Ja, die letzten zwei Folgen. Die Unterscheidung zwischen Folge 7 und 8 ist ein bisschen schwierig. Das verschmilzt ein bisschen, aber
gefühlt eine einzige Folge. Ja, ich glaube, das Zusammengucken, da hatten wir es ja irgendwie off-air schon mal drüber, wo ich dir gesagt habe, das ist so ein fieser Cliffhanger und es fühlt sich an, als hätten sie einfach Stopp gedrückt mitten in der Folge.
Ja. Das ist ja was sie in anderen Serien auch schon gemacht haben. Also immer mal, das ist offenbar so eine Disney-Star Wars-Masche. Wir nehmen quasi den ganzen Film auf und cutten den einfach in mehrere Teile. Also manchmal hat es den Anschein. Aber genau, lasst uns doch einfach mal über die Serie an sich sprechen. Und jetzt, Nico, da du das bei dir ja noch am frischesten ist von uns dreien, was hat dir denn an Skeleton Crew so ganz besonders gefallen? Gab es irgendwelche Überraschungen, wo du gesagt hast, boah, das war ja ganz was Spektakuläres?
Also, es blieben die großen Momente aus, wo ich vielleicht schreiend vom Sofa aufgesprungen bin, die Hände in die Luft gerissen habe und irgendwie laut geschrien habe. Diese Momente gab es jetzt nicht. Also, es gab keinen Ende von The Mandalorian Staffel 2 Moment, wo dann plötzlich Luke Skywalker aufgetaucht ist oder so. Das hatte ich nicht. Aber ich war dann am Ende des Tages doch überrascht, wie gut mir die Serie gefallen hat. Also als ich letztes Jahr so auf die Star Wars Zeitlinie geguckt habe, also was kommt so raus 2024, habe ich mich so am meisten noch auf die Acolyte gefreut und Skeleton Crew war eher so, ja, mal gucken, wie das wird. Und am Ende des Tages, ohne die beiden jetzt die ganze Zeit vergleichen zu wollen, aber war es, also da, am Ende des Tages war Skeleton Crew dann doch die Serie, die mir, glaube ich, auf lange Sicht als besser in Erinnerung bleiben wird. Das hat verschiedene Gründe, über die wir gleich noch sprechen können. Ich war auf jeden Fall sehr überrascht, wie sie es mit George gehandhabt haben. Damit habe ich nicht gerechnet und ich finde es sehr cool, wie sie es gemacht haben. Also, dass er keinen Redemption-Arc hatte, wobei man da vielleicht am Ende nochmal irgendwie diskutieren könnte. Aber dass er am Ende, also dass er von Folge zu Folge einfach nur noch mehr ein Arschloch wurde, habe ich das Gefühl. Das hat mich dann sehr überrascht und hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen, weil die Serie dann gar nicht so kindlich war, wie es vielleicht in den ersten Trailern gewirkt hat. Also ich habe das Gefühl, das ist so das perfekte Beispiel, was Star Wars auch immer ausmacht, das ist etwas für, und das klingt jetzt so klischeehaft, weil es immer so Trailersprache ist, aber es ist eine Serie für die ganze Familie und das meine ich wirklich so positiv, wie man es nur irgendwie meinen kann.
Ja, sehe ich. Daniel.
Ja, ich kann da echt viel genauso, könnte das Gleiche sagen wie du, wollte ich sagen. Ich fühle das auch sehr ähnlich. Um mal ein bisschen auszuholen, wenn ich gerade so an zum Beispiel Ahsoka zurückdenke oder eben The Mandalorian auch, dann ist es bei mir oft so, dass ich Star Wars auch so ein bisschen so, ich sage jetzt mal, verkopft gucke. Also weil ich irgendwie einfach so viel dann immer habe und dann kenne ich die Zeit genau und da reicht's dann schon, wenn, keine Ahnung, in Ahsoka dann irgendwie diese Tempelruinen auftauchen und dann denke ich, oh, wie hängt das mit den Sepho zusammen oder bei The Mandalorian diesen einen Klonkörper da drin und ich in meinem Kopf sind schon wieder tausend Gedanken, oh, wie hängt das jetzt mit hier Project Necromancer und den Sequels und was auch immer zusammen und aus dem Grund kann ich oft als beim ersten gucken, was eigentlich total blöd klingt, aber es gar nicht so immer genießen, weil ich immer schon so viele Gedanken habe und mich da gar nicht so richtig fallen lassen kann. Und meistens gucke ich es dann beim zweiten Mal an und dann bin ich immer viel entspannter, weil ich dann weiß, was auf mich zukommt. Dann bin ich nicht so aufgeregt, wie ich irgendwie immer bin, auch bei Star Wars Filmen oder so. Und bei Skeleton Crew hatte ich halt von Anfang an überhaupt nichts dieser, ja, diese anstrengenden Gedanken. Ich habe einfach die Serie geguckt, habe mich Woche für Woche drauf gefreut, morgens früher aufzustehen vom Arbeiten und mich einfach so ein bisschen berieseln zu lassen. Und berieseln lassen gar nicht irgendwie negativ gemeint, sondern es war einfach so eine richtig schöne Wohlfühlserie. Und ich glaube, ich werde mir die mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Mal irgendwie komplett angucken, so ja, ein verregneter Tag auf die Couch liegen, in einem Teppich einkuscheln und Skeleton Crew gucken und ja, das sind so viele liebenswürdige Figuren und in der Star Wars Welt und Anleihen an die 80s hatten wir in der ersten Besprechung auch schon mal, an die ganzen Emblem Filme, das sind für mich auch so E.T., das ist für mich auch einfach so ein Wohlfühlfilm, den habe ich schon tausendmal geguckt, kenne den in- und auswendig, aber ich gucke ihn einfach für das Gefühl, was mir der Film gibt, immer wieder gern. Und ich habe das Gefühl, dass Skeleton Crew in Star Wars auch sowas irgendwie einnehmen könnte. Und deshalb, ja, fällt es mir auch echt schwer, an der Serie so ernsthaft Kritik zu üben, weil ich einfach unterm Strich nur sagen kann, ich fand es einfach schön. Und ja, das ist so einfach eine richtig, richtig schöne Erfahrung war das.
Ja, also ich schließe mich da auch ganz viel euch an. Aber das ist halt auch genau das, was ich dem, glaube ich, gerade auch so ein bisschen an Kritik entgegenbringen würde. Ich möchte ja nicht kritisch sein, oder böse kritisch, aber genau, es war halt einfach was Schönes. Es war eine schöne Serie. Es war halt nichts Epochales. Also ich denke da jetzt gerade an Mandalorian Season 1. Ich denke an auch Ahsoka, die ersten Folgen. Auch die gesamte Serie war schon sehr, sehr großartig. Und mir fehlte da ehrlicherweise so ein bisschen, dass dieser Moment auch dranbleiben zu wollen. Ja, also ich habe das selber auch das erste Mal so verspürt. Ich bin da auch bei dir, Daniel, der sagt, da hast du morgens quasi die Folge geguckt, bevor du an die Arbeit gegangen bist oder beziehungsweise manchmal dann vielleicht auch, wie es gepasst hat. Und das habe ich bei den alten Serien auch gemacht. Aber hier war es nicht der Fall. Hier war es sogar so, dass ich habe gerade die Woche um Weihnachten und die Woche um Silvester, ich habe es gar nicht geguckt, weil ich, klar, dann auch andere Dinge im Kopf hatte. Da war auch viel anderes zu tun, auch viel privater Natur. Aber irgendwie, das hat mich nicht so... Ja, da habe ich nicht so einen Drive gehabt zu sagen, jetzt muss ich aber gucken. Und deshalb fand ich es persönlich aber auch wieder ganz gut, dass ich die letzten vier Folgen am Stück gesehen habe. Das hat mir das nochmal, hätte ich die einzelnen geguckt, hätte ich mich vielleicht sogar ein bisschen geärgert, weil die ja teilweise schon, die eine Folge, die ist ein bisschen gefühlt nichtssagend, also da passiert jetzt rein aus dem Storyplot wenig, da passiert viel Charaktertiefe, aber ansonsten, ja. Was mich aber sehr überrascht hat, und da bin ich bei Nico, war der Charakter halt rund um Jod. Der war halt also ganz, ganz toller Charakter, super geschrieben, wie ich finde. Und der hat mich am Ende halt auch am meisten doch positiv irgendwie begeistert an dem Ganzen. Ich fand die Kids auch toll, aber Jod war halt so einer, da habe ich gesagt, oh, cool, der ist ja spannend gemacht. Da, von dem möchte ich gern mehr sehen. Aber ja, lass uns einfach auch mal zum ersten großen Punkt kommen. Die Charaktere an sich, wir haben ja viele junge Helden. Wir haben die vier Kids, Wim, Neil, KB und Farn, die ja eher so Holter die Polter auf eine auf ein spannendes Abenteuer gehen. Wie haben euch denn diese Charaktere gefallen? Jetzt mal so auf die gesamte Serie betrachtet. 8 Folgen lang, wir haben gelernt, wie sie gewachsen sind, auch an ihren Aufgaben. Habt ihr da irgendwie das Gefühl gehabt, das war so ein bisschen unrealistisch? Also waren das glaubwürdige Star Wars-Helden? Daniel, was sagst du dazu?
Vollkommen. Also das finde ich eine der größten Stärken in der Serie ist, dass sich Kinder auch wirklich anfühlen wie Kinder und einfach nur, sie haben halt andere Erlebnisse, wie wir als Kinder hatten, weil sie halt in einer anderen Welt leben, in der es viel mehr abgespacede Dinge gibt und kein gewöhnlicher Alltag, wie wir ihn haben. Aber ich fand in allen Aspekten, okay, vielleicht minus ein kleiner Punkt im Finale, wo sie dann schon ein bisschen sich in die Action da mit ihren Speederbikes, wobei das war halt einfach cool. Aber ich sage jetzt wirklich minus der Szene, fand ich, es war eine total glaubwürdige Erzählung. Ich habe den von der ersten Folge an abgekauft, also gerade so Wim und Neil, dass die wirklich zwei richtig gute Freunde sind. Das war wie ich mit meinen Freunden früher, wenn wir zur Schule gelaufen sind. Und auch Fern und KB hatten eine schöne Freundschaft. Ich fand, so ein bisschen ungleich verteilt war es, wie die Figuren jetzt im Fokus waren. Also man hatte jetzt schon so, dass jetzt vielleicht Neil und KB so ein bisschen mehr im Hintergrund standen, wobei sie dann aber trotzdem auch wieder im richtigen Moment ihre Momente bekommen haben oder in den einzelnen Folgen dann doch mehr im Fokus standen. Ja, also wirklich, die Kinder fand ich großartig und vor allem, wenn man so, also ich meine, Dennis, du weißt es vielleicht noch besser, als wir noch jünger waren, war es eigentlich generell so, dass vor allem in US-Serien Highschool-Kinder oder allgemein Kinder immer von irgendwie älteren Darstellern gespielt wurden. Das heißt, wenn einer 15 war in der Serie, dann war es ein echt irgendwie muskelbepackter 25-Jähriger, der schon einen halben Bartansatz hat und war total unglaubwürdig. Und das sind so Serien wie, keine Ahnung, Smallville oder OC California oder sowas, was ich nach wie vor liebe. Aber wenn man das mit heutigem Auge anguckt, dann denke ich mir, was haben die sich dabei gedacht? Und Star Wars Skeleton Crew war wirklich, das waren für mich Kinder. Ich habe nie die Schauspieler rausgesehen. Das hat für mich wirklich perfekt funktioniert und auf einem ähnlichen Level wie zum Beispiel Stranger Things. Der Vergleich liegt da auch nahe, aber die haben es halt auch, finde ich, wirklich gut gemacht, dass sie gute junge Schauspieler gecastet haben und da Hut ab vor den Casting-Leuten oder wer auch immer das da entschieden hat.
Nico, ja, ich finde vor allem damit? Auf jeden Fall, ich finde, also die Chemie zwischen den Vieren stimmt so unfassbar krass. Ich finde, das hat man auch im Vorhinein irgendwie bei so kleinen Presse-Dingern irgendwie gesehen, irgendwie wenn die in Interviews waren oder so. Es sind halt Kinder und sie dürfen Kinder sein und es ist völlig okay und es ist super süß, denen überall so zu sehen, wie sie sich über die kleinsten Dinge freuen. Ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde, mit, dass ich die Balance irgendwie ungleich fand. Also es gab, finde ich, gerade bei KB, gerade zum Ende hin, irgendwie Momente, wo sie sehr im Vordergrund stand, also Stichwort Folge 6 zum Beispiel. Und auch Neil hatte so seine Folge, Folge 4. Da würde ich sagen, da hatte jedes Kind eigentlich schon so den großen Auftritt, den großen Bogen, sage ich mal, der gespannt wurde vom Anfang bis zum Ende. Und insofern ist mir das jetzt gar nicht negativ aufgefallen. Aber ja, also ich finde, es war ein super, super Cast, der super toll durch die Serie geführt hat, der dieses Gefühl von, oh mein Gott, wir reisen jetzt in eine Galaxis, von der wir noch nichts wissen, außer das, was irgendwie in unseren Geschichtsbüchern steht, haben sie richtig schön verkörpert, mit allem, was dazu gehört, mit der Naivität, mit dem Übermut, mit der Neugierigkeit. Da waren alle Facetten drin, die ich mir da irgendwie nur hätte wünschen können. Und insofern ein ganz, ganz großes Lob geht auch von mir an die Kinderdarstellenden.
Finde ich cool. Also ich finde eure Gedanken auf jeden Fall nachvollziehbar. Geht mir nämlich ähnlich. Also ich muss sagen, ich habe von Anfang an gedacht, Mensch, die passen so gut in ihre Rollen. Die funktionieren halt einfach, weil es halt auch echt Kinder sind. Daniel, du hast das gerade gut beschrieben, gerade so, ich meine, jetzt OC California oder auch Smallville, was du jetzt als Beispiel genommen hast, das waren ja schon Teenager. Ja, das war ja natürlich vom Alter nochmal ein bisschen was anderes. Aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist einfach, es gibt ganz oft diese Serien, da steckt man quasi einen Erwachsenen in ein Kinderkorsett, so also in eine Rolle eines Kinderhockers setzt. Und das kann halt natürlich nicht funktionieren. Hier hat es sehr, sehr gut funktioniert. Die haben ja diese Naivität, diese Neugierde, Nico, die du gerade beschrieben hast, haben die auch super übermittelt. Ich fand auch, das war ja auch immer mal ein Kritikpunkt, dass Fern so ein bisschen, also die wär zu tough an der einen oder anderen Stelle. Aber genau das habe ich ja gut gefunden, dass sie hat halt so gewirkt, weil man ihr das auch so ein bisschen eingetrichtert hat. Aber später hat man auch Schwächen gesehen. Die hat man bei jedem gesehen. Und das fand ich ja so großartig, dass sie auch Heimweh hatten. Also ich fand, wie traurig fand ich die Szene von Neil, wie er dann sagt, ich will nach Hause, oder auch Wim, der dann der große Abenteurer, der eigentlich total Lust hat, die Galaxis zu bereisen und seine Jedi-Abenteuer zu erleben. Und der sitzt dann da in der Ecke und weint, weil er nach Hause will und sein Dad oder auch seine Mom vermisst. Also wir haben das ja auch in den ersten Folgen oder in der ersten Folge schon mal angesprochen, habe diese Probleme, die Kinder dort haben, sei es Schule, sei es Familie, das ist ja etwas, was in Star Wars in dieser Form so noch nicht dargestellt wurde. Und das, finde ich, macht die Serie halt unglaublich nahbar für jeden von uns. Also von daher, die Hauptfiguren finde ich toll gewählt, also toller Cast, und muss sagen, die haben das wirklich meines Erachtens nach auch kindgerecht dargestellt, so dass wir wirklich in diesem Verhältnis sind. Ist das eine Serie für die ganze Familie? Ja, weil die Kids das sehr gut transportieren können.
Ich möchte in dem zu dem Punkt noch hinzufügen, dass da, glaube ich, auch die Autoren rund um John Watts und Christopher Ford, dass die da wirklich, was sie auch schon in Spider-Man in den drei Filmen gezeigt haben, dass sie halt glaubwürdig einfach auch jüngere Figuren schreiben können. Also es gibt ja oft so dieses Gefühl, dass man dann irgendwie einen 10-Jährigen oder einen 12-Jährigen hat und man merkt irgendwie, dass der eigentlich viel zu schlau ist für sein Alter, weil man merkt, dass halt ein 45-Jähriger oder so das Drehbuch verfasst hat. Und ich finde nicht nur, dass die Schauspieler gut waren, sondern einfach, das Drehbuch hat so perfekt gepasst, dass die Dialoge und alles und wie sie sich dann auch gestritten haben, also das heißt jetzt vielleicht Regieanweisung, was auch immer, wer auch immer für dieses Gesamtkonzept verantwortlich ist, von den Leuten, hat irgendwie sein inneres Kind in sich bewahrt und hat es so realistisch, wie ich selten gesehen habe, rübergebracht, dass da halt wirklich Kinder sind und dass Kinder halt einfach auch mal dumme Entscheidungen machen und dieses, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch sagen, aber Claimsies oder so. Also wenn sie dann irgendwie, wer jetzt der neue Captain wird und ihre dummen Sachen begeht, das kennen wir alle von früher, als wir Kinder waren. Und ja, das sind so viele Momente, wo ich einfach nur vorm Fernseher saß und so einfach ein breites Grinsen, so wie ich es jetzt auch habe, beim Erzählen drüber hatte, weil man sich da einfach wiederfindet und denkt, ja, wenn ich jetzt in einem Star-Wars-Universum wäre mit meinen Grundschulfreunden oder was auch immer, fünfte Klasse damals, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt die da sein soll, dann wären wir genauso dumme Idioten manchmal gewesen, weil so ist man halt einfach als Kind. Man hat als Kind eine andere Weltanschauung, man überblickt da einfach Dinge anders, und gleichzeitig finde ich aber auch diesen Kinderblick auf so, gerade wo sie da auf dem Planet sind, Ed Akron, heißt das so, das Anti-Ed Atten, das komplett zerstört ist und alles, wo die ganzen Erwachsenen so in ihren Krieg und in ihre politischen Verstrickungen verstrickt sind, dass sie die wesentlichen Dinge gar nicht mehr sehen, und dass dann jemand wie der unschuldige Neil, der keine Ahnung hat von der Welt, aber der von daheim mitbekommen hat, was halt so Liebe ist und Familie, dass der dann den Leuten da irgendwie nochmal zeigt, hey, wie es so ein Leben auch aussehen kann. Das sind so viele, so schöne Momente einfach, und allein deshalb, ja, Hut ab vor auch den Drehbuchautoren. Das war wirklich sehr gut.
Ich habe zwischendurch immer mal versucht, einen Vergleich zu suchen zu einem anderen Kind, wir haben ja definitiv zwei Kinder in kürzlich.
No, this is Padres.
Ja, und ich meine nicht mal Anakin. Ich rede von seinen Kindern, die wir in der Kenobi-Serie gesehen haben, Leia und Luke. Und da muss ich sagen, also Luke hat jetzt auch nicht viel Rolle gehabt, wenn man es mal ganz klar sieht. Aber Leia war halt im direkten Vergleich jetzt zu den Skeleton Crew Kids, die und Fern, das war so ein Level. Aber was mir halt bei Leia gefehlt hat, wenn ich jetzt mal die Kids dann im Vergleich sehe, ist halt auch ein bisschen dieser Moment der Schwäche. Wir haben zwar einen ganz kurzen Moment in der Kenobi-Serie, wo sie sich dann auch fragt, ob Obi-Wan ihre Eltern kannte. Mhm. Das war ein trauriger Moment, aber das hat halt ein bisschen gefehlt. Und da finde ich, da kann man vielleicht auch dann Kenobi über diesen Weg nochmal kritisieren, weil man sieht ja hier, ging es besser oder hier konnte man ein Kind besser darstellen. Wobei diese Kids ja auch keinem Adel angehört haben. Also die sind ja ganz anders erzogen worden. Das muss man ja an der Stelle auch sagen. Wer offenbar ganz wenig Erziehung genossen hat, ist, also zumindest habe ich den Eindruck vermittelt bekommen, ist Jod Nanawood, der von Jude Law gespielt worden ist. Der, ja, ich sag mal, am Anfang haben wir ihn kennengelernt unter Maske. Da war er der Piraten-Captain. Dann hat man ihn als Gefangenen erlebt und dann nimmt er sich der Kinder an. Und Nico, du hast vorhin ganz gut beschrieben, so im Grunde auch diesen Downfall von Jod. Wie hast du denn also Jod erlebt und vor allem auch die Performance von Jude Law? Ich meine, der war ja nun mal auch ganz stark im Fokus schon in den ganzen Vorgesprächen. Wie ist der für dich jetzt in Erinnerung geblieben?
Also ich weiß gar nicht, ob man da von so einem Downfall sprechen kann. Ich glaube, er hatte von Anfang an keine guten Intentionen, als er da die Kinder aus der aus der Brick rausgeholt hat. Irgendwie, sobald er irgendwie wusste, okay, die haben, die wissen mehr, als sie vielleicht selber wissen, was sie wissen, so, war er eigentlich ziemlich schnell dahinter, die einfach nur auszunutzen. Und ich glaube, das hat sich im Laufe der Serie auch nur so semi geändert. Also ich glaube, bis zum Ende waren sie für ihn einfach nur Mittel zum Zweck, um eben an die Credits auf Ed Edden zu kommen. Aber wie die Serie das eben dargestellt hat und wie Jude Law das auch performt hat, war schon beeindruckend. Also man war ja am Anfang schon ein bisschen skeptisch und ich finde, das hat er richtig gut gemacht, dass man einerseits wirklich glauben möchte, dass er ein guter Typ ist, aber hat die ganze Zeit so eine gewisse, ich sag mal, Schleimigkeit irgendwie war da in der Performance mit drin, dass man halt immer und immer wieder skeptisch bleibt. Ne? Dann wird nach und nach revealed, er hat irgendwie 1000 Decknamen und hat schon mit ganz vielen Leuten irgendwie angeeckt und gut, es war irgendwie von Anfang an klar, dass er halt dieser Piratenchef da war, der dann aber von der Meuterei leider nicht profitiert hat. Aber ja, wie gesagt, ich finde Jude Law sowieso großartiger Schauspieler und in der Serie hat er es auch nochmal bewiesen, was er drauf hat, von charismatischer Söldner zu absolut riesigem Überarschloch, der dann plötzlich auch noch irgendwie leider Machtfähigkeiten besitzt und halbwegs okay mit einem Lichtschwert umgehen kann, wo man jetzt auch sagen könnte, okay, in einer Zeit, wo Lichtschwerter vielleicht nicht mehr so häufig sind, wie es sie vielleicht mal zur Zeit vor der Order 66 waren, kann man da jetzt auch nicht so viel gegen machen. Aber ja, auf jeden Fall eine sehr erinnerungswürdige Piratenfigur, eine weitere erinnerungswürdige Piratenfigur im Star Wars-Universum. Ein weiterer toller Hollywood-Schauspieler, den Star Wars jetzt in seine Riege mit einfügen darf und völlig verdient für seine Performance gefeiert. Also für mich ein großes Highlight der Serie, wirklich, wirklich toll.
Ja, schließe ich mich an. Ich muss sagen, Jude Law hat mir in seiner Rolle unglaublich gut gefallen. Der war so charismatisch, aber halt, wie du es richtig beschreibst, halt auch so echt ein Arsch. Also immer dieses Unterschwellige und du wusstest immer ganz genau, was macht der denn jetzt? Der will die doch verarschen. Und dann hast du das Gefühl, nee, will er gar nicht, der ist total nett. Also alleine, du hast die eine Folge gerade angesprochen, Daniel, wo sie auf dem Schwesterplanet quasi sind. Und da stößt er dann am Ende dieser Folge mit den Kids auf die anderen Kids, nee, mit SM-33 auf die anderen Kids und diese Gefangenen, die er dann befreit hat. Und da dachte ich mir auch so, krass, also er ist ja doch ein echt netter Kerl, so WTF, als er dann SM-33 aus dem Rennen genommen hat, um die Kinder zu beschützen. Das waren so coole Momente und als es dann auch am Ende darum ging, dass er dann, wir hatten ja in der ersten Folge drüber gesprochen, ist es jetzt wirklich ein Machtanwender, kann er einer sein oder ist das nur so ein Zaubertrick, Piratentrick halt irgendwie, aber ist er offensichtlich wirklich ein Machtanwender, der in der Order 66 oder die Order 66 überlebt hat. Es gibt am Ende eine Anspielung auf eine Jedi-Meisterin, die getötet worden ist vor seinen Augen. Das finde ich interessant, weil darüber würde ich ehrlicherweise gerne mehr was erfahren. Also ich würde gerne mehr von seinem Background wissen, ob das jetzt, also es muss in keiner Serie sein. Da bin ich ganz offen. Also eine Serie brauche ich jetzt nicht unbedingt dazu, aber so ein Buch oder ein Comic, das wäre, glaube ich, ganz cool. Also für mich ist das auch einer der interessanteren Charaktere der gesamten Serie. Also der hat halt alleine durch die Performance, aber auch durch deinen Charakter selbst, hat er die Kids halt trotzdem nochmal irgendwie übertrumpft. Meiner persönlichen Meinung nach. Daniel, wie gehst du da auch eventuell mit?
Ich will gerade kurz auf den einen Punkt anspringen mit der Backstory. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt.
Ja, das wollte ich auch gerade erzählen, glaube ich.
Ja. Also das wurde wirklich wohl, wurden Szenen gedreht von der Story, die er halt erzählt, dass er von einer Jedi-Meisterin nach Order 66 irgendwann gefunden wurde. Die war wohl irgendwie auf der Flucht und hat in ihm was gesehen und hat ihn dann ausgebildet, bevor sie halt dann wohl getötet wurde. Und da war sogar eine Schauspielerin gecastet, die hat bei Insta irgendwie im Nachgang ein paar Fotos von sich veröffentlicht in so einer Jedi-Robe und sie haben sich wohl aus kreativen Gründen dagegen entschieden, das zu zeigen. Und finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Also ich finde es schön, dass wir hier noch was haben zum Spekulieren. Und eigentlich, wie du sagst, Dennis, das wäre doch das perfekte Star Wars-Ding, wenn sie da so eine Mini-Comic-Reihe oder ein Buch oder irgendwas dazu rausbringen. Das wäre so typisch wie der Phasma-Roman oder was auch immer. So einfach so ein Lückenfüller, was so ein schöner Bonus obendrein ist. Und zu Jod auf Ed Akron möchte ich nur sagen, wo er dann auf einmal den mit den Gewehren gegenübersteht und einfach nur oh, just kill me right now, oder was er da sagt.
Just shoot me already.
So ein geiler Moment, aber so ehrlich, wo er einfach gedacht hat, scheiß auf alles, jetzt habe ich keinen Bock mehr, bring mich einfach um, ich bin's leid, mich da mit dem ganzen Bullshit hier rumzuschlagen, das war schon echt ein geiler Moment.
Ich finde, da kann man auch so ein bisschen von Downfall sprechen, weil ich finde, man merkt auch regelmäßig, wie die Kinder ihn halt so zur Weiß Glut treiben. Ja. Er will einfach nur nach fucking Ed-Edden und wird einfach die ganze Zeit, weil die Kinder irgendwelche Sidequests starten, die ganze Zeit so abgebracht und das fand ich auch so geil, wie er sich immer wieder aufgeregt hat und dann sich aber im letzten Moment immer noch so, okay, einfach atmen, ohne die komme ich niemals nach Ed-Edden.
Skyrim hätte er nicht spielen dürfen.
Aber ich glaube tatsächlich, dass nicht alles an seinen Gefühlen, wenn ich es jetzt mal zu den Kindern gespielt war, also ich glaube auch gerade da, als er Essen zubereitet und macht extra mehr und also schon, er hatte seine Hintergedanken, das wissen wir jetzt auch, aber ich glaube trotzdem, dass er gerade so zu Wim, irgendwie hat er da in ihm, glaube ich, sich selbst als Kind gesehen und war dem nicht böse gegenüber gestimmt, sondern ich glaube, er hat eher so dieses ganze Konstrukt der Familie, weil er das wahrscheinlich früher nie hatte, so kam es mir vor, so ein bisschen verachtet. Also so dieses, ihr seid behütet, bei den Eltern aufgewachsen, ihr wisst gar nicht, was in der Galaxie draußen los ist. Ihr müsst mal lernen, wie es wirklich abgeht. Und in der Wirklichkeit, da zählt nur, wer ist der Stärkere und wer hat am meisten Geld, so nach dem Motto. Und das ist seine feste Überzeugung, weil er wahrscheinlich von jungen Jahren so viele Schicksalsschläge und so viel Scheiße erlebt hat, dass er, glaube ich, einfach gar keine andere Sicht haben kann. Und da ist er irgendwie für mich so ein bisschen der Anti-Han Solo. Also ich hatte auch tatsächlich bis zum Ende von Folge 7 war es, genau, als er dann quasi das erste Mal so wirklich sein wahres Ich zeigt. Ich hatte wirklich bis dahin die Meinung oder das Gefühl, am Ende wird irgendwas passieren und es wird wie Han Solo am Ende von A New Hope. Er kommt zurück, er rettet die Kinder und Jod ist ihr neuer Best Buddy. Das wäre halt so ein bisschen auch das Klischee gewesen. Und da bin ich aber auch froh, dass sie das genau anders gemacht haben. Und gleichzeitig finde ich aber auch, wie man ihn da am Ende stehen sieht, wie er aus diesem Fenster da guckt, er hat irgendwie auch was kapiert. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir, falls wir ihn irgendwann wiedersehen, er sofort der Good Guy ist. Aber ich glaube auch, dass wenn es eine zweite Staffel gibt, können wir ja später nochmal konkretisieren, dann glaube ich nicht, dass der als Bösewicht, als was auch immer, sondern der wird seine Heldenreise fortsetzen und ich glaube einfach, wenn wir mehr von ihm erfahren und mehr noch von seinem Werdegang verstehen, dass wir es dann vielleicht nachvollziehen können und ich glaube auch, dass er hat die Chance noch auf eine Redemption in weiteren Geschichten und das finde ich aber auch gerade so spannend. Genauso könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es in eine ganz andere Richtung geht, dass er ein Bösewicht bleibt, der vielleicht immer mal wieder so ein bisschen was Gutes durchblitzen lässt, aber im Endeffekt dann doch nur um sich selber. Also ist einfach eine spannende Figur in alle Richtungen und das finde ich schön, dass sie das so offen gelassen haben.
Ich habe das am Ende so interpretiert, also er hat ja seine Mundwinkel zucken so ganz, ganz leicht nach oben, während er da seinem Schiff beim Abstürzen zuschaut. Und ich habe das so interpretiert, weil du es gerade auch erwähnt hattest, dass er halt diese Kinder als immer so hilflos und einfach nur verzogene Göhren irgendwie wahrgenommen hat. Dass das am Ende so ein kleiner Moment des Stolzes war, so von wegen, okay, hier diese vier Kids haben es jetzt am Ende doch irgendwie geschafft, mich da irgendwie zu besiegen. Und das, weiß ich nicht, vielleicht hat er dann so ein bisschen Vatergefühle gehabt oder so, keine Ahnung, so, oh ja, das habe ich den Kids beigebracht oder irgendwie sowas in die Richtung, weiß ich nicht genau. Aber dass das halt so ein bisschen auch, okay, sie haben es vielleicht doch drauf und an dem Punkt haben sie es vielleicht auch verdient, dass ich jetzt verloren habe.
Ja. Also ich finde den Gedanken, den du hast, Daniel, bezüglich dieser Connection zwischen Wim und Jot, ich glaube ja, dass Jot in Wim halt ein...
Sein Vater ist.
Genau, ich bin einfach, ja, das wussten wir doch. Also, klar. Ich sehe da diese Heldenverehrung, weil Wim ja so ein riesen Jedi-Fan ist. Und ich meine, das ist Jot nun mal halt einer, der kann die Macht anwenden. Der hat ja Macht, also er hätte ein Jedi werden können. Und vielleicht ist das einfach dieser Gedanke, hey, guck mal, dieser kleine Kerl, finde total toll, was wir als Jedi eigentlich hätten einmal alles machen können und es oder auch sogar gemacht haben, die Macht eingesetzt und sowas. Also ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache und ich hoffe wirklich sehr, dass wir da nochmal auch vielleicht die Deleted Scenes sehen können. Mich würde wirklich interessieren, kennen wir seine Jedi-Meisterin? Ist da, wobei wahrscheinlich nicht, wenn du sonst hättest du wahrscheinlich gesagt, dass sie irgendwie zumindest ein bekanntes Gesicht gewesen ist in irgendeiner Form.
Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es war eine neue Figur. Sie hat, glaube ich, sogar irgendwie, müsste man im Nachgang nochmal gucken, bevor ich jetzt
falsch erzähle. Die heißt Yasmin Al-Masri.
Die Schauspielerin.
Ist die Schauspielerin. Und sie schreibt auch einfach nur Playing a Jedi for one scene in Skeleton Crew. Also ich glaube jetzt nicht, dass es irgendjemand gewesen wäre, den wir gekannt hätten.
Dann wahrscheinlich nicht. Aber gut, ich meine trotzdem schön, dass es da zumindest die Planung gab. Schade, dass es nicht umgesetzt wird.
Man muss auch sagen, vielleicht nur weil es ja Deleted Scenes gibt. Deleted Scenes kennen wir ja auch von George Lucas. Die sind, solange niemand was sagt, auch kein Kanon. Die können, also wenn irgendjemand in zwei Jahren eine bessere Idee hat und es kommt raus, dass Mace Windu überlebt hat und Jot ausgebildet hat, dumm gesagt, dann ist es halt so.
Oder Shaak Ti kommt wieder. Ich meine, Shaak Ti ist ja auch irgendwie dreimal nicht kanonisch gestorben.
Genau.
Schauen wir mal. Jetzt spielt ja Skeleton Crew in einer Zeit.
Sorry, dass ich reingrätsche.
Ja, grätsch
mal. Sehr unhöflich von mir. Wir müssen unbedingt noch über die Eltern sprechen, finde ich, bevor wir
weitergehen. Ja, natürlich, klar. Über die können wir natürlich auch definitiv sprechen.
Ich hatte schon eine gute Überleitung im Kopf zum Thema Vatergefühle, aber dann habe ich meinen Einsatz verpasst.
dann sage ich jetzt einfach mal Vatergefühle. Und du bringst jetzt deine Überleitung.
Genau, ich meine Vatergefühle. Ich wollte einfach nur sagen, ich habe es in unserer ersten Besprechung schon gesagt, dass ich mir einfach wünsche, dass es eine Redemption oder eine Art Zusammenführung gibt von Wim und seinem Vater. Und ich wurde nicht enttäuscht. Also eines der meiner Highlights der letzten Folge war einfach Wims Vater, als er sagt, was sagt er, ich bin ein Level 7.
Ich bin Level 7 Instructor oder sowas. Ja. Das ist der System
Coordinator. So ein geiler Typ, also wirklich, ich habe ihn gefeiert, wie er dann einfach auf so Speeder, wie er dann von dem Racer da, mit dem Fern in der ersten Folge das Rennen hatte, der angelehnt war an die Harrison Ford Figur von wie heißt der George Lucas Film? Letztes Mal habe ich noch erzählt, wie geil ich den Film finde, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Du meinst der, wo Harrison Ford quasi berühmt mit geworden ist?
American Graffiti.
Ja, genau, American Graffiti. Ja. Und die Figur, die nach Harrison Fords Figur benannt ist, wieder auftaucht und einfach dann der Vater, dem das Speeder-Moped da klaut und mit den Kindern zusammen dahin und er total Schiss hat, weil er wahrscheinlich noch nie in seinem Leben was anderes auf was anderem gesessen ist, wie auf seinem Schreibtischstuhl, so hat man das Gefühl. Und dann heizt er da rum mit dem Moped und ja, hilft denen, und ich fand's einfach nur, es war Comedy pur, gleichzeitig fand ich's mega geil, wie er einfach dann sagt, okay, ich kann's vielleicht nicht verstehen, ich weiß nicht, warum da jetzt gerade alles so passiert, aber ich habe das Vertrauen zu meinem Sohn und scheiß drauf, was ich früher gelernt habe, ich muss jetzt einfach mal auf meinen Sohn hören, der hat in dem Moment recht, und das fand ich einfach richtig, richtig geil und ja, Hammer. Das, jetzt habe ich fertig. Was ja, habt aber, ihr noch zu den Eltern?
Ferns Mutter fand ich ganz interessant. Die fand ich irgendwie, weil die eigentlich ein hohes Tier war. Und dann, ach, ich fand die Szene so geil, wie die ganzen Eltern durch den Wald gejagt worden sind von diesen Sicherheitsdruiden. Und einer nach dem anderen dann abgeballert wurde. Und dann hieß dann irgendwann, hier, Sie, bleiben Sie stehen. Sie kommen zum obersten X, Y, Z. Und dann dachte ich mir so, ja, okay. Das macht sie halt jetzt wohl nicht. Das haben alle anderen vorher auch nicht gemacht. Warum sollte sie es jetzt tun? Und aber ich fand die, also die Eltern haben auch eine coole Entwicklung gemacht. Obwohl sie so wenig Screentime hatten, hatten die eigentlich eine coole Entwicklung, weil sie halt irgendwann verstanden haben, hey, vielleicht sollte ich mal auf mein Kind hören. Und das ist ja vielleicht auch heutzutage, ich meine, ich als Papa kann das, glaube ich, ganz gut auch beurteilen. Manchmal ist es gar nicht verkehrt, auch auf das zu hören, was die Kinder sagen und vielleicht auch dem ein bisschen mehr Glauben zu schenken. Weil es muss nicht immer alles irgendwie falsch sein, nur weil wir es anders irgendwie gelernt haben. Aber ja, boah, das war jetzt mein ganz wichtiger Part. Meine Kinder sind gegrüßt an dieser Stelle.
Ja. Nachdem ich letztes Mal noch schlechte Worte über deine Kinder verloren haben, als wir die Aufnahme hatten, hast du damit wieder Pluspunkte gesammelt.
Ja, genau.
Ich muss leider sagen, das ist so die eine Sache, die mir jetzt auch negativ hängen geblieben ist, dass ich mir gewünscht hätte, dass wir mehr von den Eltern sehen. Also da können wir vielleicht nochmal drüber reden, wenn wir über das Thema Länge der Serie sprechen. Das ist ja auch ein Thema, wo wir jetzt schon öfter drüber gesprochen haben und wo ich auch meine Meinung auch nicht zu geändert habe, dass ich einfach finde, dass es an gewissen Stellen zu kurz ist und gerade bei den Eltern ich mir einfach mehr gewünscht hätte. Wie du gesagt hast, also in den letzten paar Folgen, wie die da sich versuchen, für die Kinder einzusetzen und versuchen, die irgendwie zu erreichen, das hätte ich gerne die gesamte Serie über gesehen und nicht eben erst so zum Ende hin. Davor sind die halt leider immer so ein bisschen vor sich hingedümpelt, sage ich mal, und haben irgendwie nicht super viel gemacht, und das hätte ich gerne noch mehr gehabt. Aber ich war dann aber auch überrascht, muss ich auch zugeben, wie glaubwürdig mir dann die Entwicklung am Ende auch erschienen. Also wie ihr das gerade eben beschrieben hattet mit den Momenten von den beiden Elternteilen von Will und von Wim und Fern, danke.
Ja, also die Ferns Mutter und Wims Vater waren auch ganz klar die Eltern, die am meisten Screentime hatten und am meisten im Mittelpunkt standen. Aber trotzdem fand ich es auch schön, hier eben Neils Mutter zu sehen, und auch so irgendwie finde ich es einfach schön, weil ich immer das Gefühl hätte, früher wäre es Nils Vater gewesen, der ihm da zur Rettung kommt, und da ist es halt einfach mal so, der Vater ist daheim und passt auf die Babys auf und die Mutter ist hier dafür zuständig, nach dem Sohn zu schauen. Das ist auch was ich ja einfach irgendwie cool fand auf eine Art, auch ja, wenn es nicht unbedingt so sein muss, aber irgendwie war das in meinem Kopf so, ja, schön, dass es auch Mütter mal gibt, die, und nicht nur die Väter, die dann irgendwie die Helden spielen.
Und apropos Mütter, wo ich mir gerade viel mehr gewünscht hätte, war bei den Eltern von KB. Weil ich finde, KB ist gerade ein super interessanter Charakter dadurch, dass sie eben diese technologischen Veränderungen hat. Und das ist so ein Aspekt, den ich in Star Wars so ein bisschen unterpräsentiert finde. Gerade in einer Serie, wo so ein Charakter, der eben solche Veränderungen hat, wie zum Beispiel irgendwie hier Lobot irgendwie aus Episode 5, irgendwie, wo ich mich interessiert, wie verändert das Leben von diesem Charakter? So, sie schneidet das so ein bisschen an in Episode, in Folge 6, wo sie halt eben sagt, ja, ich bin halt anders. So, und da würde mich halt interessieren, wie die Eltern damit umgehen, also was waren die Beweggründe, warum ist das so und wie lebt man damit? Das hätte ich persönlich super interessant gefunden, ist halt jetzt nur so semi angeschnitten gewesen irgendwie. Die Eltern erwähnen irgendwie in ihrer Holo-Nachricht an das Schiff irgendwie, ja, ich hoffe, dir geht's gut, so lange ohne irgendwie, ohne Wartung. So, das ist ja auch ein bisschen, ich will nicht sagen pervers, aber schon komisch, wenn man sich das so vorstellt, weil ja auch so ein gewisser Grad an Menschlichkeit irgendwie verloren geht. Und das hätte ich vielleicht noch näher beleuchtet haben wollen, aber vielleicht ist es dann auch zu tiefgründig für so eine Serie, die auch sich an Kinder richtet. Deswegen kann ich auch irgendwo nachvollziehen, dass sie es nicht gemacht haben. Aber für mich persönlich wäre das noch cool gewesen. Aber wie gesagt, ich check auch, warum man das jetzt nicht noch, also warum das nicht noch ein Thema ist, was sie angeschnitten haben.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch zu der Serie irgendwann eine Art Enzyklopädie gibt, wo wir da wahrscheinlich auch ein bisschen was zu lesen können, wie dann so die Bestandteile von KB sind oder was da überhaupt an ihr, ich sag mal, synthetisch oder zumindest nicht menschlich ist. Aber das ist ein interessanter Punkt. Ja, also da muss man sagen, das hätte man besser beleuchten können. Aber unter dem Aspekt, dass es halt eine Familienserie ist, hätte ich es auch als sehr kompliziert angesehen, das so zu verpacken, dass es Kinder auch irgendwie verstehen können. Oder ich meine, man muss auch davon ausgehen, dass gerade die Kinder, die es sich ja anschauen, dann ja vielleicht auch verstehen wollen. Und dann sitzen die, Papa, was bedeutet das? Und ich sage, ja, keine Ahnung, kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen. Das ist ja dann auch blöd. Also von daher, ich verstehe aber, was du meinst. Ich hoffe, da kriegen wir noch mal ein bisschen Einblick in Zukunft.
Wollen wir vielleicht da gerade mal bei der Struktur bleiben und ein bisschen rumtauschen, weil wir gerade eh schon das Thema angeschnitten haben. Weil ich finde, da hast du echt einen guten Punkt gebracht, Nico. Und ich habe mich öfter mal gefragt, also wir drei, muss man jetzt sagen, sorry Dennis, sind ja wirklich große, bekennende Fans von The Bad Batch. Und The Bad Batch ist ja jetzt auch nicht bekannt für seine extrem langen Episoden, aber es waren halt mehr Folgen. Und ich finde aber irgendwie, also das ist meine Theorie, wäre Skeleton Crew eine animierte Serie gewesen, glaube ich, mit vielleicht 16 Folgen oder sowas, hätten wir wahrscheinlich genau das bekommen. Und das habe ich bei vielen Serien, auch so wie bei The Mandalorian, dass ich innerhalb einer Folge oft voll die coolen Sachen habe und dann wird da mal was angerissen und da. Und ich würde mir aber immer wünschen, bleib doch mal noch 10 Minuten länger bei dem einen Thema oder keine Ahnung, gestaltet jetzt eine Folge meinetwegen, in der man auch mal eine Rückblende oder irgendwie was sieht, dann ist vielleicht das Gesamtpacing, wenn du so eine Serie an einem Rutsch guckst, nicht ganz so gut, was dann ja oft so wieder so ein Vorteil ist von Mandalorian oder Book of Boba Fett oder was auch immer. Aber mir fehlt manchmal diese klassische Arc-Struktur, dass in einer Episode eine Geschichte erzählt wird und das kann dann ja trotzdem eine fortlaufende Handlung sein, aber hier haben wir voll oft dieses, dass halt einfach so mitten in der Handlung aufhört, wir springen zum nächsten Punkt und dass sich eine Folge gar nicht so wie eine Folge anfühlt. Und ich glaube halt einfach, wäre die Serie an ein paar Punkten ein bisschen länger und hätte sich vielleicht so ein bisschen bei The Bad Batch das als Vorbild genommen, dann hätten wir genau diese Punkte noch gehabt. Und das ist auch einer meiner wenigen Kritikpunkte, die ich an der Serie habe, die Länge der Folgen und die Struktur, dass ich mir einfach manchmal so ein bisschen mehr gewünscht hätte, vor allem halt auch, wenn man immer eine Woche warten muss zwischen so einer Folge.
Ja, sehe ich. Weiß, was du meinst. Ist für mich nicht so ins Gewicht gefallen, weil ich ja den Vorteil hatte, gerade die letzten Folgen auch am Stück sehen zu können. Da fällt es dann wirklich weniger auf. Aber ich weiß genau, was du meinst, weil das ist ja ein Thema, das haben wir auch bei Ahsoka gehabt. Das haben wir bei der dritten Staffel Mando gehabt. Das war auch bei Andor war es anders, weil da waren die Arcs festgesetzt. Ja, und da waren es auch mehr Folgen am Ende des Tages. Von daher, das ist ja immer so ein Thema, auch bei ganz vielen neuen Serien, die haben alle so 8 bis maximal 10 Folgen, also jetzt nicht nur auf Star Wars bezogen, sondern mal auch generell Marvel beispielsweise. Und dann sind die einzelnen Folgen teilweise, gerade im Star Wars Bereich, auch ultra kurz. Ich glaube, mit einer halben Stunde, natürlich ist eine halbe Stunde irgendwie cool, du kannst eine halbe Stunde Star Wars gucken, aber eine halbe Stunde kann halt auch zu wenig sein. Ja. Gerade wenn man guckt am Anfang, sieht, oh, diese Folge geht jetzt nicht lang, dann weißt du am Anfang eigentlich schon, dann passiert jetzt hier auch nicht viel, weil das hat Star Wars leider noch nicht so gut im Griff, dass man sagt, selbst eine kurze Folge kann, also im Live-Action-Bereich kann eine kurze Folge auch richtig viel Impact haben. Also es gibt da auch sicherlich Ausnahmen, aber so das Gros der Folgen.
Und da finde ich halt einfach Bad Batch, was die teilweise in 20 Minuten schaffen zu erzählen. Und Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum, was da der Unterschied ist, aber irgendwie, oder auch bei The Clone Wars war es ja auch oft so 20 Minuten, aber die haben da in einer Folge manchmal so schöne Sachen. Und wenn es dann halt doch mal mehr zu erzählen gab, dann gibt's halt so ein Dreier-, Vierer-Story-Arc aufgeteilt. Aber irgendwie, einer von euch hat es vorhin halt auch gesagt, dieses Gefühl, und bei Skeleton Crew war es ja wohl tatsächlich auch so, dass die ursprüngliche Idee eigentlich war, wir machen dann einen Film oder auch bei Obi-Wan und dann tun sie das Drehbuch achteln oder sechsteln und erfinden dann halt noch ein paar Dinge hinzu oder strecken das aus, aber ich finde, dann hätten sie es noch ein bisschen mehr ausgedehnt und mehr, ja, wie gesagt, ich vermisse halt einfach manchmal diese Zeiten, wo wirklich noch eine Serie immer so 42 Minuten Laufzeit hatte und eine abgeschlossene Handlung. Mhm. Aber ich kann es auch wieder sagen, ich habe vor kurzem Mandalorian gebinged. Wenn man es dann am Stück guckt, ist es geil. Das ist ein geiles Feeling. Fühlt sich an wie ein langer Film. Man hockt da, keine Ahnung, 5 Stunden und guckt eine Staffel von der Serie. Hat halt auch seine Vorteile. Aber mir ist es halt persönlich gerade im wöchentlichen Warten dann irgendwie doch so aufgefallen, dass das einer meiner wirklich ganz, ganz wenigen Kritikpunkte. Und nochmal möchte ich Sie ansprechen, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Mhm. Ich weiß, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, aber das einfach so, ja, ansprechen musste man es, finde ich, schon irgendwie.
Ja, man kann ja auch, es ist ja auch ehrliche Kritik. Es ist jetzt ja nicht einfach, wir hauen ja nicht jetzt hier einfach drauf, weil wir sagen, wir wollen mal draufhauen. Wir geben halt einfach einen Kritikpunkt, der uns aufgefallen ist. Also, dass die Folgen zu kurz sind, das ist, glaube ich, das ist ja bei jedem irgendwie, das hört man ja auch durch die Bank weg, selbst bei den Positivsten, die sich dann vielleicht ein bisschen darüber ärgern und sagen, ach, es hätte jetzt mal 10 Minuten länger sein können. Und das hätten genau die 10 Minuten sein können, in denen wir erfahren, warum KB eigentlich so ist, wie sie ist, als Wim sie repariert, mehr oder minder. Das hätte dann quasi ja eine Schlussfolgerung sein können. Aber, wie gesagt, meckern auf höchstem Niveau, ich glaube, das ist klar. Aber wenn wir jetzt mal, bleiben wir bei der Struktur der Episoden, jetzt noch beim direkten Vergleich. Wenn wir jetzt mal sagen, zu Endor, haben wir vorhin schon gesagt, die haben ja so drei Dreierfolgen Arc gehabt. Das kann man hier natürlich nicht mit reinbringen. Aber wo hätte es sich besser dran orientieren müssen, damit es besser geworden wäre? Kann man da ein Beispiel geben? Hat da einer von euch ein Beispiel? Ich hätte nämlich jetzt keins, ehrlicherweise. Außer vielleicht, wenn man jetzt Bad Batch vergleicht, ja.
Ich würde vielleicht sagen, die erste und zweite Staffel Mandalorian, die waren zwar auch kurz, aber irgendwie war es doch so, dass viele Folgen abgeschlossene Abenteuer waren, die dann irgendwie vom einen ins nächste abgeleitet haben, wie, keine Ahnung, die eine ist das mit den Sand People und der Höhle und wo Grogu zum ersten Mal die Macht benutzt. Das andere ist zum Beispiel eine Folge, die hier, wo sie den Gefangenentransporter überfallen, oder die Folge, wo sie in dem Fischerdorf da sind. Also das finde ich schon, kommt so einer klassischen Struktur auch nahe, und das war ja auch von vielen Fans da draußen so ein bisschen die Kritik, dass Mandalorian 3 sich weniger anfühlt, so in dieser klassischen Struktur, sondern eher wie so eine fortlaufende Handlung irgendwie. Und das würde ich schon so sagen, aber so ein richtig gutes Beispiel fällt mir jetzt auch nicht ein im Live-Action-Star Wars-Bereich irgendwie.
Nico, der nickt. Das heißt, wir können da quasi jetzt ein Häkchen dran machen. Eine perfekte Lösung haben wir noch nicht. Aber wir haben jetzt
Häkchen
mehrfach.
Häkchen ist gesetzt,
sehr gut. Wir haben jetzt mehrfach Mandalorian angesprochen, so als ein Beispielgeber. Lasst uns doch nochmal kurz über das Thema auch der Zeit sprechen, wann sich denn eigentlich Skeleton Crew wirklich in diese Zeitebene einbringt. Jetzt gibt es einen speziellen Punkt, für mich persönlich, der mir klar macht, das muss zur Zeit von The Mandalorian spielen, beziehungsweise also auf jeden Fall nach Staffel 2 oder beziehungsweise bis hin zu Staffel 2, weil wir ja einen Piraten kennen, Vane. Das ist ja dieser Nikto-Pirat, den wir in Mandalorian kennengelernt haben. Jetzt, hol mich mal kurz ab, ist der nicht draufgegangen? Ist der nicht irgendwie nee. Explodiert, nee. Sein Schiff? Okay, dann habe ich das falsch.
Er war der Einzige, ich habe es ja vor kurzem erst geguckt, deshalb noch frisch. Er haut dann ab, als quasi die Piratencrew am Verlieren ist, funkt dann nochmal so Gorian Shard an, Piratenkönig, und sagt so nach dem Motto, tschüss Boss, ich hau lieber ab, ich glaube, das hat hier keinen Wert mehr. Mhm. Und dann fliegt er mit seinem kleinen Snapfighter oder wie die da heißen, einfach weg und man sieht ihn nicht mehr.
Okay. Also was ja wohl irgendwie relativ eindeutig ist, ist die Zeitlinie, dass wir halt so ungefähr 10 Jahre, auf jeden Fall 10 Jahre nach Yavin spielen. Vielleicht sogar weiter noch, muss ja theoretisch weiter sein. Mandalore oder die Mandalorianer, Ahsoka, das ist ja alles so eine Zeitlinie. Und das ist ja auch das, was irgendwie auch ursprünglich mal über oder vermutet wurde, dass eventuell ja das quasi zu einem Konstrukt am Ende zusammengebaut wird. So ein bisschen wie Avengers am Ende des Tages, dass irgendwie alle Serien ineinander gehen, in einem großen epochalen Ende quasi ihre Story zu Ende erzählen.
Also die große Fanfare in dem groß angekündigten Filoni-Film und dann öffnet sich ein Portal und der blaue und Nil, ja, und der blaue Nil steht dem blauen Thrawn gegenüber. Und es gibt die große Endschlacht.
Ja, das wäre richtig, richtig lustig. Aber okay,
das Universum ist nur groß genug für einen blauen Typen.
Ja, und Nil hat ja eine rote Hose an. Das heißt, die roten Augen von Thrawn sind dann quasi auch da. Also, ihr habt es zuerst gehört.
Ich möchte kurz was zu deinen Spekulationen sagen, und zwar, dass ich beschlossen habe, ich spekuliere nicht mehr, weil wir haben so schöne, coole Theorien aufgestellt gehabt, wann denn jetzt Ahsoka spielt, mit wo wir sie sehen in der zweiten Staffel von The Mandalorian und in The Book of Boba Fett und ob sie jetzt schon mit Luke geredet hat oder nicht, und da wirkt sie da ein bisschen anders und haben da die krassesten Theorien damals gehabt, und im Endeffekt war es einfach nur so in der Release-Reihenfolge, genauso ist auch die Zeitlinie, und deshalb vermute ich einfach mal, dass die logischste und einfachste Antwort ist, dass der Wayne einfach weggeflogen ist, ist direkt in die Bar auf dem Piratending da, und dann sind die Kids aufgetaucht, so auf die
Art. Ich glaube, Wayne ist ein Zeitreisender. Ich glaube, sein Snapfighter ist so wie der DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Und er ist eigentlich der große Game Master hinter allem, was in Star Wars geschieht. Das wenn du Episode 4 nochmal guckst und dann sitzt er in der Cantina-Bar und sorgt irgendwie dafür, dass Ben und Luke Han und Chewie kennenlernen, das ist... Die haben lange eingefädelt.
Ich glaube auch, Also der ist eigentlich für alles verantwortlich. Der ist eigentlich der Imperator. Darth Vane.
Was mich überrascht hat, dass eben Vane dann so relativ im Hintergrund war, also dass sie sich schon extra irgendwie die Mühe machen, oder das heißt die Mühe, wahrscheinlich haben sie gedacht, ey, der Schauspieler, mit dem war es cool zu arbeiten, wir haben das Kostüm da, ist ein Pirat, bauen wir es irgendwie in Mandalorian ein, dass es so einen kleinen Anknüpfungspunkt gibt. Aber irgendwie hätte ich jetzt gedacht, dass zum Beispiel dann Vane vielleicht der große Widersacher, also nicht hier, ich habe seinen Namen vergessen, tut mir leid, Wolfman-Pirat.
Lass ihn uns Wolfman nennen, ja, genau.
ihr wisst, was ich meine. Und
der Captain Brutus war das.
Ja, genau. Irgendwie hätte ich das einfach gedacht, aber das waren so viele untypische Star Wars Dinge, eben wie schon die, vorhin habe ich es ja die Anti-Heldenreise von Jord, dann hier auch wieder das. Oder so ein Cameo, ganz ehrlich, ich hätte fast Geld drauf gesetzt, dass in irgendeiner Folge sie zufällig auf Mando und Grogu treffen, die auf irgendeinem Planeten ein Abenteuer erleben. Das wäre so irgendwie fast schon das Naheliegendste. Ich bin froh, dass es nicht so ist, weil wir brauchen es nicht immer. Teva. Ja, genau. Oder du sprichst an Carson Teva.
Wo war er? Ja. Da hast du so oft die X-Wings in dieser Serie und er ist nicht
das
da.
Das stimmt. Wo war Carson? Unfassbar. Ja, aber das hast du jetzt so mit Cameos, das war ja auch ganz, ganz wenig. Also jetzt nicht nur Star Wars bezogene Cameos, sondern auch so, ich sag mal, Schauspieler, die man hätte irgendwie aus anderen Werken kennen können. Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt irgendwie zwischendurch noch wahrgenommen habe, das ist, das war auch nur ein Darsteller, der, keine Ahnung, irgendein Clan-Member auf Ad Akron gespielt hat, und der ist irgendwie ein Regisseur. Matthew Kasowitz heißt der. Der hat da diesen General Strix gespielt. Das Gesicht habe ich auch schon mal gesehen gehabt, aber ich konnte es halt überhaupt nicht zuordnen. Ansonsten ist ja niemand Bekanntes gewesen, wo man sagt, hey, guck mal, also ich sag jetzt mal Daniel Craig in Episode 7, ja, also beispielsweise als Stormtrooper, hast du auch nie gesehen, aber er war mal da. Also das ist irgendwie spannend, dass sie hier also nicht so mehr hatten.
Am ehesten noch Ferns Mutter, die wird von Carrie Condon gespielt, die kann man vielleicht gerade aus der letzten Zeit aus Banshees of Inisherin kennen, da spielt sie mit. Ganz toller Film, guckt ihn.
Und ich Better Call glaube, Saul spielt sie genau, die Tochter von Mike Ehrmantraut. Da fand ich sie super, super gut. Ich habe erst eine Weile gebraucht, um drauf zu kommen, und irgendwann ist es mir aufgefallen. Und,
Und in diesem neuen F1-Film, der demnächst kommt, vom Regisseur von Top Gun Maverick, hat sie wohl auch eine Rolle. Also die ist so noch das Erste, was man in so diesem Hollywood-Star-Ding vielleicht verordnen würde. Aber ja, du hast recht. Ansonsten ist es ein, neben Jude Law offensichtlich, es ist ein relativ unbekannter Cast. Und ich muss sagen, Nick Frost, gut, kennt man vielleicht noch, die Stimme von SM33. Aber ja, hat mich aber auch gar nicht so gestört. Auch, dass man irgendwie keine Cameos aus Star Wars Lore irgendwie kennt. Und ich fand es auch cool, dass Vane am Ende des Tages nur so ein kleiner Charakter war. Irgendwie das
Also der einzige, den man jetzt noch nennen kann, und das ist halt auch jemand, den kennt man, wenn man so alt ist wie ich, oder vielleicht ein bisschen älter, ein bisschen jünger, und das ist Jaleel White, der hat nämlich den Steve Urkel damals gespielt. Ja. Das ist noch einer, da habe ich auch ein bisschen was mehr erwartet, so ein bisschen mehr Comic Relief Character, aber vielleicht war das auch gut so. Ich meine, er muss ja nicht immer den Lustigen spielen, aber ich fand es schön, ihn mal wieder gesehen zu haben. Ich glaube, der ist ja irgendwie in den letzten Jahrzehnten ist der immer mal wieder irgendwie in einzelnen Serien aufgetreten, hatte da immer mal so eine kleine Nebenrolle, aber auch mehr nicht. Aber ja, also von daher, auch da, sage ich mal, am Ende des Tages, da hätte mehr passieren können, ist leider nicht so viel passiert, aber lasst uns mal weiterschauen, vielleicht was in der Welt oder in der
Welt. Ein Wort noch zu einem Cameo.
Also, hast du doch mal einen, okay.
Nee, eher so ein Wunsch-Cameo, wo wir es auch in der ersten Besprechung drüber hatten. Ich frage mich einfach, wann bringen sie endlich Hondo Ohnaka? Ich liebe Hondo. Und seit ich ihn eben in Galaxy's Edge da, diese animatronische Puppe, die auch vom Originalsprecher gesprochen wurde, gesehen habe, das sieht so täuschend echt aus. Und ich frage mich wirklich seitdem einfach, bringt den doch in irgendeiner Serie. Also irgendwie gefühlt ist es doch eigentlich auch so ein Liebling von Filoni. Der taucht überall mal wieder auf, also in den animierten Serien eben. Und jetzt haben wir schon 3 Staffeln Mando, 1 Staffel Ahsoka, hier eine Piratenserie auf einem Piratenhafenplaneten. Und wir haben keinen Hondo, also den würde ich doch gerne bitte mal irgendwann gerne sehen, weil es wäre verschenkt, wenn sie den nicht zeigen würden.
Gebe ich den Tipp, spiel mal Star Wars Outlaws und dieses Jahr wird er im nächsten DLC mit dabei sein.
Cool, das ist schön zu wissen, da freue ich mich jetzt noch mehr drauf, das Spiel auch mal endlich nachzuholen.
Genau, sehr gut. Ja, lass uns mal kurz auf die Lore und auch auf den Weltaufbau schauen oder so was. Also wirklich viel Neues haben wir hier, also doch haben wir hier bekommen. Ad Atten, Ad Akron, die ganzen Planeten da drumherum. Aber wirklich jetzt, es hat halt eine Erweiterung für Star Wars Universum gegeben. Ich find den Storyplot ganz cool, als es darum ging zu erklären, was machen die denn da eigentlich auf Ad-Atten? Jetzt auch dieses Verständnis zu haben, hey, die drucken da Credits der alten Republik, das ist total interessant. Und die haben es voll verpasst, dass die Order 66 stattgefunden hat. Wobei, auch nicht voll, weil dieses Mastermind, dieser Masterbrain, der da quasi auf Ad-Atten herrscht, der Oberaufseher, glaube ich, so hieß er im Deutschen, der hat das ja offenbar doch mitbekommen, hat es aber einfach weiterlaufen lassen. Gut, ist halt auch ein Druide gewesen, nicht? Also, was soll man da erwarten?
Du meinst Hell 1183? Nee, 38. Warum nicht 83? Das war scheiße, jetzt habe ich meinen Witz verkackt.
Fand ich halt so witzig.
Aber ja, das fand ich halt ganz, ganz spannend, ja, dass da diese Credits weitergedruckt wurden oder gepresst wurden. Und das eigentlich mit dem Wissen, dass die Welt dort draußen einfach eine andere ist, wie zu dem Zeitpunkt, als Ad-Atten gegründet worden oder besiedelt wurde. Das fand ich schon spannend. Das war ein cooler Moment. Der hat mich auch so ein bisschen überrascht, muss ich gestehen, weil, also zumindest die Aussage, hey, wenn Sie sagen, Sie sind ein Jedi, wie kommt es denn, dass man mir vorher gesagt hat, bei der letzten Nachricht, die ich bekommen habe, dass Jedi Verräter sind? Sind sie dann auch ein Verräter? Das fand ich irgendwie ganz cool. Das hat mir gefallen. Aber haben wir denn trotzdem noch irgendwas mehr bekommen, was wir noch gar nicht hatten? Eigentlich nicht, oder? Also, ein paar Kinder. Wir haben Schule kennengelernt. Galaktische Schule. Nee,
also, Ad-Atten an sich, du hast es ja angesprochen, ist es schon eine coole Erweiterung. Aber so viel mehr als dieser Reveal gab es jetzt auch nicht. Also, wir haben jetzt noch nicht gesehen, was ist denn der Impact, denn das Ganze auf Star Wars hat. Und oder auch halt, es wurde halt überall nur angerissen. Also wir haben auch von den anderen Welten immer nur die Teile gesehen. Ich habe so das Gefühl, uns fehlt noch so ein Puzzlestück. Und ich bin mir jetzt gerade noch nicht sicher, ob die da irgendwie vielleicht schon mal was aufgebaut haben für die Zukunft. Oder ob das teilweise wirklich nur so Mittel zum Zweck war, um jetzt genau diese eine Story zu erzählen. Und es wird vielleicht auch nie mehr wirklich aufgegriffen. Da bin ich noch selber mit mir so unschlüssig, wie ich das genau finden soll. Die Idee an sich finde ich aber irgendwie nachvollziehbar, also jetzt in dem Universum, also dass sich diese Eltern oder diese ganze kleine Zivilisation da dazu entscheidet, draußen in der Galaxis ist überall Krieg, alles ist scheiße und wir entscheiden uns da, unsere Freiheit abzugeben, so ein bisschen ein Stück Selbstkontrolle abzugeben und wir leben dann aber dafür im Austausch sicher und behütet und müssen halt aber den Regeln befolgen. Also es gibt da viel für und wider, aber ich kann es irgendwie von einem gewissen Standpunkt aus eben schon verstehen. Und es ist ja jetzt nicht gesagt, nur weil sie am Ende feiern und die X-Wings und die B-Wings über Atin fliegen, dass nicht einen Monat später Thrawn mit einer Flotte auftaucht und den Planet zusammenbombt und die Credits klaut. Dumm gesagt. Also sie sind halt jetzt irgendwie ein bisschen schutzlos dem Rest ausgeliefert und so ein richtiges Happy Ending war es dann für mich irgendwie auch nicht, wenn man zumindest ein bisschen um die Ecke denkt. Also es ist auf jeden Fall spannend. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass da auch wirklich noch was kommt. Also das ist auch, weil wir es vorhin von Kritikpunkten hatten, vielleicht ist ein Kritikpunkt, vielleicht nicht. Also wenn es eine zweite Staffel gibt, bin ich vielleicht auch zufrieden mit nachträglich mit dem Ende. Aber irgendwie war da war die Geschichte einfach fertig. Ich hätte mir so einen kleinen Epilog gewünscht, wie der Alltag vielleicht 2 Monate später aussieht, wenn sie Atin wieder aufgebaut haben, die Kinder gehen wieder zur Schule, so dieses typische Neil traut sich jetzt endlich seine große Liebe in der Schule anzusprechen, weil er jetzt den Mut durch das Abenteuer, also das ist irgendwie nichts Neues, das gab's alles wahrscheinlich schon 1000 Mal, aber irgendwie habe ich da mehr erwartet und es das heißt ja nicht, dass es nicht vielleicht irgendwann noch kommt, aber siehe The Acolyte, wir wissen halt nicht, geht's weiter oder nicht und deshalb ja, so, was denkt ihr da?
Also meine, ganz kurz nochmal, irgendwie so zum Thema, was haben wir alles neu gesehen in Star Wars? Also wir haben ein Spa bekommen.
Stimmt,
das,
ja.
Das hatten wir so in Star Wars noch nie. Wir hatten irgendwie vielleicht ein Casino, aber so ein Spa hatten wir noch nie. Und das hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Daniel, ich hatte tatsächlich ganz ähnliche Gedanken, weil das Ende wirkt auf mich auch so ein bisschen abrupt, also nicht, dass es mich jetzt irgendwie krass gestört hätte, dass es jetzt nicht irgendwie mega rund geworden ist oder so, aber es lässt auf jeden Fall ordentlich an Fragen offen, also ganz besonders im Hinblick auf Atin irgendwie, was das jetzt dafür bedeutet, weil ich habe das Gefühl, das sollte schon große Auswirkungen haben, also da sind ja jetzt Unmengen an Credits auf diesem Planeten, die nur darauf warten, irgendwie von irgendjemandem mitgenommen zu werden. Und ich glaube, in der Galaxis lässt es sich schnell herumsprechen, dass da so ein Planet jetzt plötzlich, ich sag mal, verfügbar ist.
Wir haben da Planeten gefunden.
Wo 1139 übrigens, knapp an der 1138 vorbei.
Stimmt.
wo 1139 Saves nur darauf warten, geplündert zu werden. Also ich habe auch das Gefühl, da müsste man eigentlich noch was machen. Vielleicht läuft es aber auch einfach darauf hinaus, dass diese Barriere gar nicht so ein großes Ding ist und sie auch diesen Schalter wieder umlegen müssen und dann ist die Barriere wieder da. So, und es war eigentlich gar nicht so dramatisch, wie sie es gemacht haben.
Und ich meine, sie haben ja auch ein Level 7 Systemadministrator oder
was. Vielleicht kann die Barriere anschalten nur ein Level 8 Administrator.
Oh, und erst, ja. Die gibt's nicht mehr. Scheiße.
Ja, das ist natürlich vorbei. Ja. Aber da stimme ich zu, dieser Epilog. Also da hätte so ein bisschen was gefehlt. So, wie geht's denn jetzt eigentlich in der Geschichte weiter? Das hätte ich auch cooler gefunden. Oder nicht in der Geschichte, sondern einfach, was passiert denn jetzt eigentlich? Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kids auch den Planeten verlassen oder dass jetzt auch alle den Planeten so nach und nach verlassen, weil sie jetzt die Möglichkeit haben, die Galaxis zu bereisen. Die neue Republik wird mit Sicherheit diese Credits auch für sich beanspruchen wollen in irgendeiner Form. Ja, also ob kann ich mir vorstellen. Ich meine, nun mal ist es ja aus der alten, aus der vor dem Imperium vorhandenen Galaktischen Republik entstanden. Also das wäre cool gewesen. Vielleicht kommt noch was. Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Also zumindest nicht jetzt irgendwie kurzfristig, eher dann langfristig, wo man dann sagt, und das ist übrigens passiert zwischen diesen beiden Situationen oder zwischen diesen beiden Serien. Aber ja.
Ich habe nur kurz gestoppt, weil dein Ach Bild so. Ist gehangen. Ich dachte, du hast dich verabschiedet.
Ich hänge hier heute öfter mal, nee, das ist in Ordnung.
Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das haben wir in der ersten Besprechung schon angesprochen, aber was halt auch definitiv eine Erweiterung war, dass wir so eine Piratenwelt sehen. Also wir wussten zwar mehr oder weniger, dass es so Space-Piraten gibt und auch so Han Solo wurde immer so als eine Art Schmuggler-Space-Pirat bezeichnet und wir hatten eben Hondo und so, aber das ist wirklich so eine Art Piratenvereinigung gibt. Also auch, habe ich auch in der ersten Folge, glaube ich, angesprochen oder jemand von euch, dass die Schiffe alle die gleiche Lackierung hatten, dieses getigerte, gestreifte, wie eben auch bei Gorian Shard, sein Kreuzer, mit dem er über heute habe ich es nicht mit Namen, als er den Planet von Greef Karga angreift in The Mandalorian. Also für mich hat das gewirkt, als obwohl es unterschiedliche Piratencrews sind, gehören die alle zu irgend so einem Konglomerat zusammen. Und ich versuche dann ja immer so die Verbindungen zu ziehen, wenn sie jetzt die Thrawn-Trilogie übersetzen in Realform. Vielleicht ist diese Piratenvereinigung auch sowas wie in der Original-Thrawn-Trilogie die Allianz der Schmuggler. Also dass aus irgendeinem Grund die Piraten sich vielleicht später dann doch entscheiden, ja, komm, wir kämpfen jetzt nicht mit dem Imperium zusammen, sondern wir kämpfen einfach vielleicht aus dem Grund, dass wir weiterhin Piraten sein dürfen, weil das Imperium das auch nicht mehr möchte, so als Beispiel. Und die schließen sich zusammen. Also vielleicht verläuft sich's auch ins Nichts, aber ich find's einfach schön, dass wir jetzt neben den normalen Schmugglern und den Bounty Huntern und Imperium und New Republic nochmal so diese Piratenfraktion, die einen eigenen Hafen haben und so kennengelernt haben, das war einfach schön. Und ich glaube, bei den Easter Eggs dort braucht man gar nicht anfangen. die waren ja so cool. Also da kann ich jedem nur empfehlen, hier zum Beispiel die Easter Egg Videos von Star Wars Explained, die gucke ich mir immer wieder sehr gerne an.
Ja, bringt mir ein Talon Karde, den fand ich in den Büchern schon einfach großartig. Ja. Also das wäre so ein Charakter, den könnte ich mir auch sehr gut vorstellen in dieser Zeit. Na, schauen wir mal. Jetzt hatte die Serie ja von Anfang an so ein bisschen, wir haben es vorhin schon ein paar Mal angesprochen gehabt, ist das eine Kinderserie oder ist das eine Serie für die ganze Familie? Es wurde ja ganz oft als Kinderserie vorab irgendwie abgestempelt, weil es halt ein Cast mit Kindern ist. Nico, du hast das vorhin auch schon gesagt, es ist irgendwie, jetzt muss ich gucken, dass ich dich richtig zitiere, es ist nicht so kindlich, ja, so hast du es vorhin gesagt gehabt. Das heißt, wir haben keine klassische Zielgruppe wie bisher. Wir haben schon die Familie als Zielgruppe, aber nicht nur die Kinder. Richtig? Seht ihr das auch so?
Ja.
Da wird fleißig genickt. Also das ist, können wir also schon mal sagen, also für alle, die es noch gucken wollen, die bis jetzt gehört haben, sich haben schön spoilern lassen, sorry dafür, aber ja, also ihr könnt es eher gerne noch gucken. Es ist auch für Erwachsene oder für Star Wars Fans definitiv etwas dabei in jeder Richtung.
Also ich würde es einordnen, ähnlich wie zum Beispiel Episode 1. Da sagen ja auch viele, oh, das ist doch irgendwie eher ein Kinderfilm. Und ja, es ist vielleicht der, zumindest vom Einstieg oder in Teilen, der kinderfreundlichste Star Wars Film, finde ich schon irgendwie. Aber es ist halt einfach auch nicht für Kinder. Ich finde, es gibt halt die Star Wars Filme, die kratzen eher, also die sind ja, das ist ja alles wahrscheinlich so FSK 12 rum oder 6 oder so.
Ich glaube, Episode 1 und 4 sind FSK 6 und alle anderen sind
12. Die einen kratzen eher am unteren Ende, die anderen, Episode 3 als Beispiel, die legen FSK 12 schon sehr weit nach oben aus. Aber ich finde jetzt nicht, dass die Serie eine Kinderserie ist. Sie ist vielleicht kindgerechter wie manche anderen Dinge oder wie du sagst, dann ist eine Familienserie, aber ich. Also für mich ist es ein ähnliches Level wie Episode 1 und einfach ja eine schöne Star Wars Serie, die mal ein bisschen andere Figuren im Fokus hat, aber definitiv keine, also eine Kinderserie ist für mich Young Jedi Adventures.
Mhm. So. Alleine die erste, eine der ersten Szenen, die erste Szene in der ersten Folge, wo die Piraten das Schiff kapern und alle, also da kriegt der eine ins Auge geschossen. Also hallo, what the fuck? Ja? Also das sind so Momente, das kann man nicht als Kinderserie deklarieren. Mhm. Es ist trotzdem humoristisch halt gehalten, so dass Kinder trotzdem Spaß dran haben. Das auf jeden Fall. Ja. Haben wir noch irgendwas zum Thema Handlung? Gab es noch irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, das fand ich nochmal jetzt erwähnenswert, das fand ich jetzt irgendwie beeindruckend? Oder haben wir da alles irgendwie so, hat jeder seine Meinung irgendwie preisgegeben? Weil wenn ich habe nur eine Sache, du hast es gerade schon angesprochen, Nico, und das hat mich total gefreut. Wir haben B-Wings gesehen. Ich habe mich gefreut wie ein kleiner Junge. Kein Witz. Also das B-Wings seit Episode 6 einfach, das sind so mit die geilsten Raumjäger und haben natürlich ihren Aufstieg dann nochmal durch Star Wars Rebels gehabt und dann kamen sie dann auch mit diesem Dreifach-Laser und dann, ach, das fand ich so toll. Das hat mir richtig viel Spaß bereitet. Also das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, cool, da holen sie doch mal was raus. Auch die X-Wings, wie sie angegriffen haben. X-Wings oder S-Foils in Attack Position.
Ja. Immer schön. Das wird nie alt, das wird nie schlecht. Also das ist wie Episode 7, als die Resistance anfliegt.
Oh ja,
wenn X-Wings auftauchen, dann ja, das ist nie schlecht. Aber das ja, du hast gesagt, B-Wings mit den Lasern, schon cool. Ich glaube auch, das war das erste Mal, dass wir außerhalb von Rebels diesen, was ist es, Vierfach-Laser gesehen haben. Finde ich wirklich auch richtig, richtig cool. Also B-Wings würde ich mir auch definitiv noch mehr wünschen. Wo könnten die denn noch auftauchen? Ja, hier in der weiteren Story. Oder ja, vielleicht in Endor oder wo auch immer, aber so ein B-Wing. Ja,
in Endor wird schwierig, weil Endor endet, also die B-Wings sind, das könnte so knapp überschneiden.
Sich, ja,
genau. Also das weil das könnte eng werden, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass halt in der zweiten Ahsoka-Staffel die trotzdem auftauchen, weil wir ja auch vom zeitlichen her, das ist ja, das man ja New Republic B-Wings, also von daher, das könnte schon passen.
Oder im Mando-Kinofilm.
Ja, so. Absolut. Also ich sehe mich noch weiter jubeln in Zukunft.
Ich fand B-Wings immer ein bisschen quatschig.
Ah, ich fand die total cool.
Ich find das Raumschiff geil. Ich sehe nur nicht, also die sind ja X-Wing. Wissen wir, warum?
Ja, wo ist das B?
Beim A-Wing kann ich mir auch noch so in etwa vorstellen, wenn man von oben drauf guckt. Der Y-Wing ist für mich auch klar, aber ich erkenne kein B im B-Wing.
Das sieht eher so aus wie ein kleines T, gell?
Aber ja. Das Problem hatte ich auch in Ahsoka mit dem E-Wing.
Was ist nochmal? Ja.
Wobei E-Wing ist
den Legends, aber ja, sieht definitiv nicht aus wie ein
E-Wing. Ja, ich meine, dann hast du den U-Wing, der sieht natürlich auch aus wie ein U, klar, aber also, ja, es gibt so ein paar Buchstaben, die kannst du halt einfach nicht so gut darstellen. Das ist, ja, stimmt. Boah, aber
so
trotzdem.
So ein geil. W-Wing.
Ein W-Wing.
Das hört sich an wie sowas zum Essen beim Burger King.
Ist so Cashback, kann ich
W-Wing. W-Wing. Ja, wir gerne ein paar W-Wings, bitte. Mit welcher Soße
kommt
dazu?
Wann kommt die KFC Star Wars Kollaboration? Das bietet sich doch an mit X-Wing und B-Wing und hast du nicht gesehen.
Oh Mann. Was? Ja, jetzt ist voll aus dem Konzept gerissen, aber ich find's gut. Wie seht ihr denn Skeleton Crew in der Zukunft? Also hat diese Serie etwas bewirkt, wo wir sagen würden, als Fans des gesamten Franchises, da passiert auch noch was in der Zukunft? War es ein wichtiger Beitrag? Also ist das für die gesamte Story gut gewesen? Oder ist es einfach halt, okay, das hätten wir auch in einem Buch haben können. Das hätten wir gar nicht irgendwie verbildlichen müssen. Habt ihr da eine Meinung zu?
Also ich glaube, dass niemand geweint hätte, und das versuche ich jetzt so diplomatisch auszudrücken, wie es nur irgendwie geht, dass niemand dem nachgetraut hätte, wäre es ein Buch gewesen. Ich freue mich nichtsdestotrotz, dass es diese Serie geworden ist. Das finde ich ganz, ganz großartig. Und ich finde, diese Serie bietet einen großen Mehrwert in der Hinsicht, dass es einfach eine gute Serie ist. Aber wie wir es auch ganz am Anfang gesagt haben, es ist jetzt nicht das monumentale Ereignis wie eine neue Star Wars Episode oder Ahsoka, also was Ahsoka für zum Beispiel The Clone Wars und Rebels und so bedeutet. So, das ist es nicht. Das ist, finde ich, aber auch voll okay. Also ich würde mir wünschen, ne, wir hatten gerade drüber gesprochen, dass Ed Edton eigentlich eine größere Rolle spielen müsste, wenn man sich so diese Zeitspanne rund um das Mandoverse anguckt, weil dieser Planet einfach wahrscheinlich gerade der reichste Planet im ganzen in der ganzen Galaxis ist. Ob er das tun wird, möchte ich jetzt einfach mal bezweifeln. Ich würde mir auch wünschen, dass es zum Beispiel eine zweite Staffel geben wird oder diese Geschichte in irgendeiner Art und Weise fortgeführt wird rund um George, weil ich habe das Gefühl, da ist einfach noch viel Potenzial, was genutzt werden kann und ebenso auch rund um den Planeten Ed Edton. Da sehe ich einfach viel coolen Stuff, den man draus machen könnte, aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass da in den nächsten Jahren irgendwie was dazu kommt.
So, liebe Zuhörenden, das war Nico und er ist in diplomatischer Mission unterwegs. Also das war sehr diplomatisch, definitiv.
Ich bin auch ein Emissary der Republik.
Daniel, wie siehst du das?
Dann schließe ich mich mal, Nico, ganz diplomatisch an, außer an einem Punkt. Ich habe das Gefühl, es wird weitergehen, weil es wurde noch nicht gecancelt. Das war bei Acolyte, glaube ich, zu der Zeit schon der Fall. Ja, so gefühlt. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber irgendwie gefühlt kaum war die Serie fertig, war sie gecancelt. Und irgendwie Skeleton Crew hat so viel positive Resonanz bekommen. Und ich glaube auch, dass das eine Serie ist, die weiterhin gerade so perfekt zu Disney Plus eben passt, weil sie dann doch viele jüngere Fans auch anspricht. Und ich finde, das ist vielleicht sogar eine Serie, die viele neuen Fans, also vielleicht jetzt wirklich Kinder, die noch nie Star Wars geguckt haben und die das vielleicht einfach anspricht, weil eben Kinder in der Hauptrolle sind und alles und die vielleicht dadurch Star Wars für sich neu entdecken, weil viele der anderen Serien, glaube ich immer, die sind teilweise echt schwieriger. Also ich sage jetzt gerade mal Ahsoka. Ich glaube, die wenigsten werden vielleicht mit Ahsoka anfangen und es ist die erste Star Wars Serie. Also es gibt's bestimmt auch, aber Skeleton Crew ist halt einfach so ein richtig geiler Einstiegspunkt, ähnlich wie in Buchform, sag ich mal, Light of the Jedi. Man muss außerhalb von Star Wars fast nichts kennen oder vielleicht sogar gar nichts kennen und kann die Serie anfangen und fühlt sich nicht verloren. Und das rechne ich der Serie hoch an und bringt einem vielleicht die Star Wars Welt ein bisschen näher und ja, das könnte ein guter Startschuss sein, dass man dann sagt, ey, da gibt's ja noch anderes und ja, also deshalb, allein deswegen glaube ich schon, dass es irgendwo schon auch, ohne dass ich jetzt Zahlen im Kopf habe, glaube ich, schon ein guter Schritt war, dass sie sowas veröffentlicht haben. Und
es ist ja ein bisschen wie Mando auch. Also Mando hat ja diesen gleichen Stempel gehabt, dass man das gucken konnte, ohne dass man direkt Star Wars kennen musste. Also gerade die erste Staffel, die hat ja auch sehr gut ohne Star Wars im Background funktioniert. Also ich meine, es hat ja, man halt zwar gut war Grogu, klar, aber aber am Ende vom Lied war es halt dann trotzdem auch die Situation, dass wir halt eine Serie hatten, da hat es auch viele neue Zuschauer generieren können. Und ich glaube, wie du das auch gerade ganz gut sagst, also es ist dadurch, dass wir jetzt hier auch die jüngere Generation nochmal mit was Greifbareren auch irgendwie anlocken, sage ich mal in Anführungsstrichen, könnte das natürlich etwas sein, was man jetzt auch einfach weiter ausbaut. Ich hoffe, Nico, du hast es gesagt, auch eine zweite Staffel rund um Jod. Das wäre eine Möglichkeit, hoffe ich natürlich auch sehr drauf in irgendeiner Form. Also was heißt, ich hoffe nicht auf eine zweite Staffel rund um Jod. Ich hoffe natürlich, ich hoffe auf eine zweite Staffel, die halt einfach dieses Gesamtgefüge nochmal weitererzählt, weil ich gerne wissen möchte, was mit Ed Edton passiert ist, weil ich gerne wissen möchte, was mit den Kids passiert ist. Sind das jetzt große Helden oder werden die eher so als, naja, das sind halt trotzdem irgendwie kleine Kids, die halt Mist gebaut haben, also nicht auf ihre Eltern gehört haben. Weil das könnte natürlich auch sein, dass sie am Ende trotzdem Ärger bekommen. So, hey, ich hab dich total lieb und du hast Ed Edton gerettet, aber du hast dich auf mich gehört. Jetzt gibt's Stubenarrest. Du siehst deinen Kumpel Neil nicht mehr die nächsten Wochen. Naja, sowas. Also ich hoffe schon, dass wir irgendwie eine Fortsetzung bekommen. Aber ich brauche es nicht als Serie zwangsläufig. Mir reicht da gerne auch ein Comic oder ein Buch in irgendeiner Form. Außer es geht um Jods weitere Geschichte und vielleicht um eine Verknüpfung mit jemandem wie zum Beispiel Hondo Ohnaka, was ja wirklich gut passen würde. Bin ich bei dir, Daniel?
Ja.
Ja. Wollen wir zum Fazit kommen oder haben wir noch irgendwas?
Also vielleicht noch ganz kurz. Ich meine mal gelesen zu haben, dass die Zahlen tatsächlich gar nicht so gut seien.
Die ersten Zahlen, also diese ersten, diese, weil die Leute wohl gewartet haben, bis es komplett da ist und dann durchgebinged haben, was natürlich so einer Serie nicht gut tut.
Zahlen, ich habe mir heute auch, ich weiß nicht, wer es von euch gelesen hat, kurz off-topic, also nicht rausschneiden oder so, aber scheinbar war jetzt, wir hatten ja lang und breit analysiert und ich habe mir voll die Mühe damals gegeben, die komischen Minuten angeguckten Streams und blablabla für Echolight da aufzuschlüsseln. Und jetzt kam gestern irgendwo raus, also das ist verifiziert, ich weiß nicht mehr, in welchem Magazin es veröffentlicht wurde, aber es kamen jetzt wohl Zahlen raus und die Echolight war im Jahr 2024 wohl die zweitmeist geklickte Serie auf komplett Disney Plus. Wo ich mich dann manchmal frage, ich verstehe diese Zahlen nicht, ich verstehe nach wie vor nicht, warum wurde das dann so früh abgesetzt, wie du sagst, jetzt hat wohl Skeleton Crew nicht so gute Zahlen, aber wer weiß, wie es dann in ein paar Monaten aussieht. Ich habe irgendwie manchmal auch das Gefühl, ähnlich wie bei Instagram, wenn sie den Algorithmus ändern oder so, dass irgendwie mal sind die Werte wieder wichtig, dann entscheidet sich Disney oder die Streaming-Landschaft oder wer auch immer das da bestimmt um und dann sind doch wieder andere Faktoren wichtig. Vor ein paar Jahren war mal wichtig, wie viel Social-Media-Engagement es gibt bei Serien, als noch gar keine Klickzahlen veröffentlicht wurden. Also ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten aufhören, über Zahlen zu reden, weil das hat mich dann auch selbst sehr verwirrt, als ich das gelesen habe. Wann haben wir das gemacht? Vor 6 Monaten oder so, oder 8 Monaten die Folge. Die Echolight wurde gecancelt, weil es schlechte Zahlen hatte, was wir so als Fazit gezogen haben. Und jetzt ist es die zweiterfolgreichste Serie.
Ich glaube halt, die ist, also wenn man von einem Cancel spricht, dann wahrscheinlich nur aus dem Grund, weil der Backlash, der negative Backlash, und der hatte ja nicht nur was mit der Serie zu tun, der hatte ja auch so unglaublich viel mit der Showrunnerin zu tun, mit den Darstellern. Da gab's ja so viel Negativität schon von Anfang an. Und ich glaube, das ist einfach das, was am Ende gezählt hat. Nicht die Zahlen, also nicht ja, maßgeblich. Ja,
aber also ihr wisst, was ich damit sagen natürlich will. Also ich habe das auch wahrgenommen, Nico, mit dem Artikel, aber wer weiß, vielleicht kommt in 3 Monaten ein Artikel raus, oh, Skeleton Crew war die mit Abstand erfolgreichste Serie im ersten Quartal 25, also so.
Ja.
Ja, mein Eindruck ist es nur, jetzt um nochmal Echolight zu nehmen, so negativ wie die Echolight war, ich habe nahezu, selbst aus den Lagern der Hater, entweder waren sie extrem ruhig oder was auch immer, aber es ist nirgends irgendwo dieser Hass und diese Hetze, den man aus Star Wars leider mittlerweile kennt, ist da durchgedrungen. Ich habe das Gefühl, selbst den Schwachmaten hat es irgendwo gefallen und ob ich es jetzt gut oder schlecht finde, lasse ich mal dahingestellt, aber zumindest haben sie mich nicht belästigt mit irgendwelchen Headlines.
Auf Skeleton Crew jetzt bezogen, weil du sagtest gerade Echolight. Okay, ja,
oh, genau. Sorry, ja. Also, ist genau, ihr wisst, was ich meine. Ja. Also, schauen wir mal.
Schauen wir mal, was wird. Ja, genau. Ja. Wollen wir zu einem abschließenden Fazit kommen oder hast du...
Bevor wir zum Fazit kommen, noch 2 Dinge. Also da dürft ihr gerne auch natürlich noch einsteigen. Einmal möchte ich gerne nochmal den Soundtrack oder den Score
von natürlich.
Mick Giacchino erwähnen. Also eben, wir hatten es in letzter Folge auch schon, der Sohn von Michael Giacchino, der unter anderem den Soundtrack für Rogue One oder Lost oder The Batman gemacht hat. Und eben dieser Mick Giacchino hat jetzt innerhalb von kürzester Zeit 2 so Banger-Scores rausgehauen. Also einmal für The Penguin und einmal hier für Skeleton Crew. Und ich fand die Musik, also wirklich schon das Intro, dieses Leise, dann hat dann im richtigen Moment auch sowas wie das Force-Theme angeteased oder andere bekannte Star Wars-Melodien, gleichzeitig viele eigene neue Kreationen, die sich aber total organisch angefühlt haben. Und gleichzeitig haben sie mich dann wieder an Spielberg erinnert und lauter solche Sachen, halt eben also an klassisches John Williams. Und ich bin mir relativ sicher, also der Mick Giacchino, vor dem werden wir in den nächsten Jahren noch einiges hören, weil der ist ein junger Typ. Ich weiß nicht mal, ob der überhaupt, also er ist auf jeden Fall jünger wie du, Dennis. Wahrscheinlich ist er ungefähr mein Alter rum.
Ich muss sagen, es ist auch nicht schwer, jünger zu sein.
aber ja, Hut ab. Also das fand ich wirklich richtig cool. Wie fandet ihr denn den Soundtrack, den Score?
Der war richtig gut. Das war so einer der Soundtracks, da habe ich auch geguckt, relativ zügig, dass es den oder ob ich den auf Spotify finde und war am Anfang ein bisschen enttäuscht, dass er noch nicht so schnell da war. Das war ja ähnlich wie bei Ahsoka auch, das ist halt auch in 2 Teilen, glaube ich, rausgekommen, kam nicht auf einmal. Aber absolut, also der, was der da rausgerockt hat, cool, Hut ab. Also ich bin auch sicher, dass also mit einem John Williams darf man, glaube ich, niemanden auf der Welt groß vergleichen. Aber, wenn das jemand wird, der versucht, diese Fußstapfen ein bisschen auszugleichen, das könnte ich mir vorstellen.
Das ist wie jemanden mit Mozart vergleichen. Also ich weiß, was du meinst. Also ich erkenne die Richtung natürlich. John Williams ist nochmal eine andere Hausnummer. Aber einfach, sage ich mal, in Anbetracht, dass es wirklich ein junger Kerl ist, der so mit seiner ersten großen Produktion gerade hat, da muss ich echt sagen, Hut ab. Und ich hoffe, dass er Star Wars in welcher Form auch immer erhalten bleibt, weil auf lange Sicht, ich glaube nicht, dass John Williams mit mittlerweile über 90 nochmal einen Soundtrack macht. Und ich meine, klar, wir haben Ludwig Göransson, aber selbst der hat hat Mando seinen eigenen Stempel aufgedrückt, aber ich bin trotzdem sehr gespannt, irgendwie in welche Richtung halt zukünftige Star Wars Produktionen gehen. Klar, wir haben noch die Kainas, die auch in Ahsoka einen super Job gemacht haben, aber es ist einfach schön, dass es jetzt, wie du sagst, John Williams wird man nicht ersetzen können. Es ist cool, dass wir jetzt einen weiteren Star Wars erprobten Komponisten haben, der da in Auswahl steht für zukünftige Projekte. Ein
bisschen Flexibilität jetzt auch einfach gegeben. Ja. Aber Nico, du bist ja beim Radio. Du bist ja jetzt jemand, du arbeitest ja den ganzen Tag mit Musik auch irgendwie. Was sagst du dazu?
Also ich muss ehrlich sagen, mir ist da relativ wenig hängen geblieben. Also ich fand den Soundtrack jetzt nicht schlecht, aber er hat mich jetzt auch nicht so sehr aus den Socken gehauen wie bei euch beiden. Aber das ist auch etwas, was sich so durch die ganzen letzten Star Wars-Serien bei mir gezogen hat, dass irgendwie so die ganzen krassen Momente ausgeblieben sind. Also ich hatte das noch am ehesten bei Mando Staffel 1 und 2, wo halt auch Ludwig Göransson noch führend irgendwie dahinter saß. Aber irgendwie danach hat es bei mir leider nicht mehr so ganz gefunkt, muss ich leider sagen. Aber wie gesagt, er hat mich auch nicht gestört und hat das, was in der Serie passiert, was man gesehen hat, auf jeden Fall gut unterstrichen. Aber so jetzt halt die großen Themes, ne, wir haben es aber auch gerade auch schon gesagt, mit einem John Williams braucht man niemanden vergleichen, die bleiben so ein bisschen aus.
Okay. Ist angekommen, schneiden wir raus.
Ich habe es wieder versucht, sehr diplomatisch auszudrücken. Ja, auch das kam raus. Ich glaube, Senatorin Amidala wäre sehr stolz auf dich.
Ah, danke.
Daniel, du hast noch einen zweiten Punkt.
Und der zweite Punkt wäre, also ich will jetzt nicht, da könnte man eine eigene Folge drüber machen, aber wie geil waren bitte hier die Effekte? Also alles. Ich zähle mal so ein paar Beispiele auf. Das Krabbenmonster, war Stop Motion. Das ist von Phil Tippett, der schon an der Originaltrilogie mitgearbeitet hat und da unter anderem so Dinge gemacht hat wie die AT-ATs oder den Rancor oder AT-STs und alles, was irgendwie mit Stop Motion zu tun hat, hat er seine Finger mit im Spiel gehabt. Der hat da mit seinem Team oder seinem Studio unter anderem dieses Krabbenmonster zum Leben erweckt. Wir haben originale Matte Paintings, also Matte Paintings, nochmal eine kurze Erklärung. Ganz früher gab es ja quasi sowas wie das klassische Blue Screen, Green Screen, wo man dann einen Hintergrund, der mit Computer animiert ist, da einfügt, nicht, sondern bei der Originaltrilogie damals haben sie quasi die Hintergründe, die sie nicht gebaut haben, haben sie quasi auf Glasscheiben den Hintergrund gemalt und das mit so einer, ja, eben die Glasscheibe dann im richtigen Winkel vor die Kamera, so dass es dann quasi aussieht, zum Beispiel als würden die wirklich im Hangar vom Todesstern stehen. Und sowas haben sie unter anderem bei der, bei dieser grünen Wolkenschicht, der Barriere von Ed Attin in Verwendung gehabt. Dann haben wir tolle, Animatronics, wie zum Beispiel Neil. Also wir haben uns ja gefragt, ist der denn CGI, wie ist der gemacht? Und ich glaube, kurz nach unserer ersten Besprechung kam so ein kleines Making-of bei YouTube raus, wo man im Prinzip sieht, dass wahrscheinlich 98% von dem, was wir da bei Neil sehen, ist wirklich, das ist ein fangesteuerter Kopf, den der Schauspieler aufhat. Und andere Leute, wie sie es auch mit Grogu gemacht haben, steuern da, der eine steuert den Rüssel, der andere die Augenlider, die Ohren. Dann wird ein klein wenig mit CG noch nachgeholfen, aber das ist so minimal, also dass fast alles echt ist. Und da könnte ich noch so viele Sachen weiter aufzählen, diese realen Effekte. Und da muss ich einfach mal sagen, das ist geil. Und darum liebe ich Star Wars, weil ich sag's immer wieder so wie das MCU. Nichts gegen das MCU. Ich gucke auch gerne mal Marvel-Filme. Aber da ist so mittlerweile so viel, das rein aus dem Computer kommt und da für mich so ein bisschen Liebe zum Detail fehlt, weil ich finde, man weiß heutzutage einfach mit einem leistungsstarken Computer oder jetzt vielleicht auch in der Zukunft mit KI, AI, da wird so viel möglich sein und ich habe einfach allergrößten Respekt vor diesen handgemachten Practical Effects, die geben mir das Gefühl, ich bin in der Welt von George Lucas 1977 und einfach geil, dass die das machen, weil es wäre bestimmt auch günstiger und einfacher gegangen, wenn sie das nicht gemacht hätten. Und deshalb, ja, geil. Das wollte
geil.
Ich sagen.
Also eigentlich, was du sagen wolltest, ist geil.
Genau. Und drei Ausrufezeichen.
Und ich verstehe es. Du hast absolut recht. Ja. Also das ist ein Thema, da kann man auch wirklich mal eine eigene Folge machen, auch wie sich das so entwickelt hat im Laufe der Jahre, wo welche Serien da vielleicht ein bisschen Schwäche abgeschlossen haben aus Star Wars, welche vielleicht super stark waren. Und so wie du es jetzt gerade beschreibst, ist ja für dich mit Skeleton Crew ist das ja eine der stärkeren Serien, was das angeht. Ja, also wenn ihr da draußen Bock habt, sowas mal zu hören, dass Daniel sich mal in seine Materie begibt und einfach mal mit uns oder mit keine Ahnung, wer mit wem du auch immer willst, Daniel, über dieses Thema Quatsch.
Ja, vielleicht gibt es ja auch jemanden, der sich wirklich auskennt. Also ich bin ja immer so jemand, ich glaube, ich kann das gut rüberbringen, dass es sich so anhört, als würde ich mich gut auskennen. Aber einfach, ich bin einfach wie so ein Staubsauger. Ich saug dann Videos und Artikel zu sowas auf. Aber im Endeffekt habe ich auch von vielen Sachen keine Ahnung, wie es dann tatsächlich gemacht ist. Ich gucke halt gerne Making-ofs, aber du kennst doch so viele Cosplayer und so viele Leute, die wirklich handwerklich in sowas begabt sind. Also falls uns da irgendjemand zuhört, der sich wirklich mit so, der wirklich mal was erzählen kann, wie so Filmprops gebaut werden oder Stop-Motion oder was auch immer, schreibt uns gerne an. Da würde ich echt gerne mal drüber reden und mir da ein paar Sachen erklären lassen. Das ist echt ein spannendes Thema.
So ist das. Gut, Nico. Ich gebe dir jetzt mal das Wort des Fazits, wenn du magst.
Einfach geil.
Drei Ausrufezeichen.
Nee, also ich könnte jetzt hier noch ewig lange wiederholen, was wir jetzt den ganzen Podcast schon gesagt haben. Also trotz aller Kritik, die wir hier vielleicht geäußert haben, bleibt für mich stehen. Es war eine ganz, ganz tolle Serie, die mir mehr Spaß gemacht hat, als ich erwartet hätte, die mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird, die ich auf jeden Fall gerne nochmal wieder gucken möchte irgendwann. Ich finde ganz toll, was hier gezaubert wurde. Ich glaube, dass es eine sehr gute Einstiegsdroge ist für alle angehenden Star Wars Fans. Also ich bemerke es jetzt gerade bei meiner Familie, irgendwie meine Mutter, die überhaupt gar nichts mit Star Wars zu tun hat, und mein jüngerer Bruder, der 10 Jahre jünger ist als ich, gucken die jetzt irgendwie zusammen und haben Spaß. Ich glaube, dafür ist die Serie perfekt gemacht. Tolle Leistungen der Darstellenden, tolle Effekte, tolle Story, alles eigentlich super. Geil. Vielleicht keine 10 von 10, aber einfach geil. Prädikat geil.
Daniel, kannst du was anderes außer geil sagen?
Können wir aufs Cover einfach so einen Stempel packen, wo einfach geil draufsteht?
Ja.
Zu spät so am Abend, mein Gehirn ist gerade Matsch.
Ja, also ich glaube, Daniel, du hast geil gesagt. Ich glaube, das sagt vieles. Ich schließe mich da auch erneut wieder euch an. Das ist eine Serie, die kann man definitiv gucken. Jetzt, wo sie komplett draußen ist, macht es, glaube ich, auch ganz, ganz viel Spaß oder nochmal mehr Spaß, weil einzelne Folgen durch die Kürze vielleicht dann einfach so ein bisschen Tempo rausnehmen. Das gefällt nicht jedem. Aber es ist etwas, da kannst du dich mit deiner Familie hinsetzen und einfach mal einen schönen oder zwei schöne Fernsehabende haben. Das sollte jeder mal geschaut haben, um einfach auch dem eine Chance zu geben, weil Star Wars kann halt auch nur weiter funktionieren, wenn es gesehen wird, und wenn es halt einfach außen vor gelassen wird, dann wird es vielleicht auch irgendwann nicht mehr gesehen werden können. Also von daher sag ich auch geil. Ich gebe der Sache vielleicht nur ein Ausrufezeichen, aber trotzdem geil.
Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Ja.
Alles wurde gesagt. Oder auch zumindest geil. Alles, was mir im Moment einfällt.
Alles, was die Serie angeht, genau.
Wenn da draußen jetzt irgendjemand zuhört und sagt wirklich, ey, die drei Pappnasen haben was ganz, ganz Wichtiges vergessen, ihr könnt uns immer auf den gewohnten Kanälen auch anschreiben, also E-Mail, Instagram, was auch immer. Und Ja, wenn es da ein paar spannende Fragen gibt, glaube ich, werden wir da bestimmt eine Möglichkeit finden in irgendwelchen kommenden Folgen. Vielleicht, manchmal starten wir ja die News mit einem kleinen Smalltalk oder manchmal haben wir auch andere Folgen. Also ich bin mir sicher, wir werden an anderer Stelle vielleicht nochmal über die Serie reden, wenn wir da Bedarf haben oder wenn ihr eben Bedarf habt und vielleicht noch sagt, hey, redet über dieses Thema, dann schreibt uns. Wir lesen das und versuchen das in Zukunft mit aufzunehmen, weil ja, jetzt haben wir ja quasi fast die ganze Serie in einem Abrutsch besprochen und da ist so viel unter den Teppich gekehrt worden, was wir halt nicht ansprechen konnten, aber ja.
Ja, also ich glaube, das ist auch einfach eine Serie, die da hätte man wirklich alle einzelnen Folgen besprechen müssen. Ich glaube, wenn ihr sowas möchtet, wir hatten es ja von Anfang angekündigt, das wollen wir so nicht machen. Wir wollen nicht jede einzelne Folge besprechen, weil es auch einfach für uns einfach zeitlich gar nicht funktioniert. Da gibt es andere großartige Podcasts draußen, die das machen. Also da könnt ihr gerne reinhören auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, mit uns vielleicht auch nicht nur über die E-Mail oder über Spotify-Kommentare oder über Instagram zu quatschen, dann habt ihr auch die Möglichkeit, euch bei uns zu melden, um einen Zugang zu unserem Discord-Channel zu erhalten. Also wenn ihr Bock habt, mit uns und mit anderen Star-Wars-Fans über die Serie oder über andere Star-Wars-Themen oder vielleicht auch mal was ganz anderes, irgendwelche Games zu sprechen, dann schreibt uns trotzdem gerne an per E-Mail oder per Instagram und dann quatschen wir kurz und ja, tauschen uns kurz aus und dann kriegt ihr einen Zugang dazu und dann freuen wir uns, euch dort begrüßen zu dürfen.
Ja. Und folgt uns gerne auf Instagram. Ich kann nur noch mal wieder ankündigen, wer da ein paar mehr Einblicke haben will, wenn wir ab und zu mal auf Cons sind oder auf irgendwas, dann wird das dort geteilt. Wir sind jetzt nicht der Account, der da draußen am meisten macht, aber es hilft auf jeden Fall, uns da ein paar Follower mehr zu haben, um einfach ein bisschen an Reichweite zu gewinnen. Oder genauso auch, wenn ihr uns zum Beispiel auf Spotify hört, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da, aber nur, wenn sie auch 5 Sternen entspricht, natürlich. und weil, ja, wir machen das Ganze hier als Hobby und freuen uns über ja jede Bewertung, jeden zusätzlichen Follower. Das lässt uns wissen, dass wir da draußen gehört werden und dass es Leute gibt, die sich daran erfreuen, uns hier zu lauschen.
So ist das wohl, genau. Gut, ihr lieben Zuhörenden, dann würde ich sagen, machen wir heute oder für heute Schluss. Andere, weitere Folgen findet ihr, wenn sie kommen, auf Spotify, auf den ganzen Podcatchern. Und in diesem Sinne verbleibe ich mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.
Immer. Geil.
Alter. One, two, ba-do, ba-do.